Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Broadway. In Folge 651 sprechen wir über das gleichnamige Musical Hamilton, das endlich auch auf dem Broadway läuft, so wie der Sneakpot. Mit mir hier als King George, Robert Krüger.
Ladies and gentlemen, this is your king, George III. Welcome to Hamilton. At this time, please silence all your cell phones and other electronic devices.
Das ist keine gute Idee bei einem Podcast. Und als Hamilton, Christoph Perner.
Alexander Hamilton. Ja, ich bin im Musical-Fieber und freue mich, dass auch der Marquis de Lafayette, Stefan Giesbert, dabei ist.
Ah, bonjour, merci, bien. Mein Französisch ist einfach so unfassbar schlecht.
Es reicht. Es reicht für so einen Scherz.
Ja. Ich hätte jetzt eben fast gesagt, dass George der Fünfte war, aber da habe ich mich irgendwo getäuscht. Es war tatsächlich George der Dritte.
Hamilton.
Ich habe euch ja genötigt, insbesondere Bob. Ich bin sehr gespannt, was du nachher sagen wirst, dass ich du auch mal ein Musical durchschauen musst.
Ja, da kommen wir später zu.
Ja.
Lass uns doch erstmal wir haben ja jetzt die neue Tradition, derjenige, der uns das eingebrockt hat, fasst die Geschichte zusammen.
Hurra!
Deshalb heißt es jetzt relativ ungewöhnlich sozusagen für den Sneakpot, heißt es heute mal Stefan. Worum ging's?
Es geht um einen der Gründerväter oder um mehrere der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Und es ist eine Aufzeichnung besagter Broadway-Show. Es geht darum, um den Aufstieg von Hamilton, wie er in New York ankommt, dann bis hin zum Finanzminister wird. Ich denke, wir werden heute spoilern. Ich denke, das ist ein Thema, irgendwie so ein Musical empfiehlt es sich ja. Ich fand es schon sinnvoll, dass ich vorher wusste, worum es geht. Es half mir beim Gesamtverständnis.
Okay.
Ja, also gerade
ich wusste nicht, worum es geht.
Text versteht.
Also, so gut wie nichts.
Okay.
Aber ich zum Thema Spoiler, das sollte ja Allgemeinwissen sein, deswegen kann man es auch spoilern, finde ich.
Genau, ja.
Zumindest in Amerika, glaube ich, oder? Also ich kann mir habe ich zwischendurch mal drüber nachgedacht, dass so, dass die Leute, die da im Publikum sitzen, wissen wahrscheinlich alle, wie das gelaufen ist. Hoffe ich. Denke ich mir.
Ich habe sowas Leuten hören, ja. Stefan, willst du noch was zum Inhalt sagen?
Genau, er steigt auf zum Finanzminister. Wir erleben seine Liebschaft, also seine Ehefrau und diverse Liebschaften, wie er Freunde macht, wie er Feinde macht und wie er auch am Schluss stirbt in einer fantastischen Inszenierung. Musik von Lin-Manuel Miranda, was wir letzte Woche schon kurz angesprochen hatten, als wir über Song Exploder gesprochen haben, der in dieser Aufnahme auch die Hauptrolle Alexander Hamilton spielt. Ja, wie hat uns das denn gefallen? Bob, jetzt bitte.
Ja, also ich kann vielleicht mal vorweg schicken, dass ich Musicals nicht zu der meiner bevorzugten Erzählform zähle, auch wenn ich doch schon mal eins
sehr freundlich formuliert.
Geht mir aber auch aber so. Also da bin ich ganz einig.
Ich habt ihr schon mal eins live gesehen?
Ja,
ich glaube, so zwei oder drei von diesen, gesehen, ja.
Okay. Also ich habe auch, glaube ich,
Sunset Boulevard in New York 1995 mit Glenn Close in der Hauptrolle.
Bei mir war es Miss Saigon in Stuttgart, glaube ich, oder in Karlsruhe, frag mich nicht, irgendwo da unten. Kaiserslautern? Don't know. Jedenfalls, wo auch immer Miss Saigon aufgeführt wurde, irgendwann in den frühen 2000ern wahrscheinlich.
Ja. In Stuttgart habe ich auch irgendwas gesehen, aber es war nicht Miss Saigon. Was waren da davor?
Keine Ahnung. Diese Spielpläne nicht auswendig gelernt.
Oh, und ich habe
in London.
Ja.
Was hast du, Stefan?
Ich habe in London auch das mit den Zügen geguckt.
Ja, das habe ich auch gesehen, genau. Habe ich auch in London. Wahrscheinlich haben wir es in der gleichen Vorstellung gesehen, ohne es zu wissen. Starlight Express.
Starlight Express, genau.
Dann habe ich, glaube ich,
ja,
das ist schon cool. Die Opera habe ich mal gesehen.
Und noch jemand.
Und ich habe die Holiday Buddy on Holly Ice Story gesehen.
Bitte, was für eine Story?
Die Buddy Holly Story. Das ist im Endeffekt eine fällt ein bisschen raus, ist halt kein Andrew Lloyd Webber Musical, sondern ist im Endeffekt Buddy Holly Musik und wird halt und erzählt das Leben von Buddy Holly, was es sehr leicht zu schauen macht für Leute, die mit Musicals nicht so wahnsinnig viel anfangen können, zu denen ich eigentlich gehöre. Also Musicals gehen mir auch eigentlich gar nicht runter. Vor allem halt dieser Andrew Lloyd Webber, Bernstein, Unsinn, das ist gar nicht meins.
Die klingen halt immer alle gleich.
Genau, die Musik ist einfach so scheiße. Das ist, ist halt leider so.
Genau, und dann kommen wir jetzt mal zurück zu Hamilton. Da ist die Musik nämlich genau right up Christoph's Alley. Es ist nämlich Hip-Hop und du bist ja bekannt als großer Hip-Hop-Fan. Nicht, aber
was,
egal.
Was willst du damit sagen? Nee, was willst du damit sagen? Ich höre auch Hip-Hop, weißt du nicht? Es gibt durchaus Hip-Hop, den ich auch höre.
Riechst du mal
den in diesem Musical?
Ja.
Ich fand's so geil. Die Musik ist hammergeil. Das ist unfassbar.
Es ist schon sehr, sehr gut gemacht, ja. Also ich habe am Anfang habe ich gedacht, wo foltert mich der Stefan jetzt da rein? Dann habe ich noch so im Ohr Hallen gehabt, was Christoph nach dem Genuss der ersten 20 Minuten irgendwie in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Da dachte ich so, die sind so mega überzeugt, begeistert, da habe ich ja noch weniger Lust, das zu gucken. Und dann
diese alten Andrew Lloyd Webber-Fans.
Genau. Und dann habe ich es angemacht und dann habe ich gesehen, 2 Stunden 40. Und ich habe angefangen
Da dachte ich auch so,
23.05 Uhr oder so. Und da dachte ich mir so, boah. Ja, und ich bin ja jetzt nicht so Stefan, der das irgendwie in 4 Abenden zerteilt. Noch dazu, weil es gestern war, also ich die Chance gar nicht gehabt hätte, noch heute weiter zu gucken, weil heute sitzen wir hier und nehmen
Mittagspause?
Also, ja, nee, Mittagspause ist zum Essen da. Also, und dann
Sneaker-Ehre, hast du durchgestanden?
Genau, habe ich durchgestanden. Und ja, ich muss auch sagen, hat mir gut gefallen. Es ändert nichts an meiner Grundeinstellung zu Musicals, aber ich kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt auch mal eins gesehen, was mich mitnehmen konnte. Ich fand es gut gemacht, wie die Zeit, in der das spielt, sozusagen so aufgegriffen wurde und trotzdem das halt zu kombinieren mit Hip-Hop-Musik, ja, und das so cool zu machen und dann so eine Kongressdebatte als Battle-Rap zu inszenieren. Da waren so,
das war so krass.
Schöne,
so geil.
Schöne, ja, dann die Tatsache natürlich, dass dann nicht halt irgendwie hier der Schosch und der Fritz und der Egon rumlaufen, sondern dass das halt George Washington und Thomas Jefferson und Hamilton halt
und diese ganzen Thomas Jefferson und so.
Ja, genau, so von so ja, so Einbindung von Minorities oder so haben sie ja all over the place, also da ich von den Hautfarben, dass das wahrscheinlich im Original alles weiß, weil ich weiß es gar nicht genau, aber ich nehme es mal an.
Natürlich, es waren alles
weiß. Ja, alles weiß.
Ja, aber, von der Idee her, das waren damals halt, es wird ja auch thematisiert, das waren halt damals auch Einwanderer. Der Hamilton,
genau, und
eben irgendwie
auch
sein Vater, ein Schotte und er irgendwo in Antillen geboren, das waren halt andere Einwanderer und das sind halt jetzt die heutigen Einwanderer und deswegen in die heutige Zeit eben übersetzt, fand ich sehr klug gemacht, also fantastisch. Mhm.
Genau, ja, und es geht dann halt einmal komplett durch sein Leben durch, also es fängt irgendwie an, da ist er irgendwie sowas wie 16, 17, 19, irgend sowas und ist gerade angekommen, so wie Stefan es ja auch schon gesagt hat, und dann geht's halt bis zu seinem Tod, und da war er wahrscheinlich schon ein älterer Herr, also weiß ich jetzt nicht genau.
War nur 50 oder so, der war nicht alt.
Ja, aber, ja, okay. Aber er hatte sich im Grunde schon so aus der Politik so ein bisschen zurückgezogen, das war so seine ganze Karriere-Ding, sie war schon gelaufen. Und ich fand, es zog sich ein bisschen, also diese 2 Stunden 40 haben an mir genagt, da mag die Uhrzeit eine Rolle gespielt haben. Und ich wusste vorher, wie es ausgeht, weil ich das,
wie es Stefan hatte. Ja, erzählt.
Es wird ja gut, am Anfang wird
der Burr erzählt ja am Anfang.
Ja, der sagt kurz.
Das installiert, oder? Wie die das machen. So, werden die einzelnen Leute so eingeblendet. Irgendwie, wir haben ihm vertraut, wir sind für ihn gestorben, wir haben ihn geliebt und ich bin der Idiot, der ihn erschossen hat. Also, fand ich so fantastisch.
Überhaupt, der Burr ist, der ist toll gespielt.
Der Schauspieler ist so also gut.
Alter. Die sind eigentlich alle toll gespielt, aber.
Die sind alle toll, ja.
Der Technik-Nerd in mir hat sich die ganze Zeit gefragt, wie ist das so unfassbar gut mikrofoniert? Die hüpfen und tanzen und springen und rennen und machen und tun und werfen Gegenstände durch die Gegend und singen dabei die ganze Zeit. Und du hörst nicht einmal irgendwo eine Jacke an einem Mikrofon rascheln oder irgendwas. Du hörst aber glasklar die Stimmen. Wir tun uns teilweise so schwer, einen Podcast richtig zu mikrofonieren, und die machen da was weiß ich was auf dieser Bühne. Und es ist glasklar und ohne jeden Fehlton. Das ist der Hammer.
Hör ich daraus,
bei den meisten,
ist da Playback oder was?
Nee, du siehst die Mikrofone. Die meisten haben die Mikrofone oben in den Haaren stecken, an der Stirn. Außer die Glatzköpfe, da nicht. Bei denen ist es, noch einfacher. Da sieht man es dann, die haben es dann in der Regel hinterm Ohr oder so, ja. Es gab ein oder zwei Leute, die mal in Großaufnahmen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer, wo ich es nicht finden konnte.
Aber, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, die Großaufnahmen und gerade die alle Dollyfahrten und Steadicam-Sachen, die sind nachgedreht. Also die haben zwei Shows gefilmt und danach haben sie nochmal ein paar Stücke extra gesungen und haben die dann eben nochmal mit Steadicam beziehungsweise mit Dollys und sowas abgefilmt, die dann halt natürlich in der anderen Aufnahme oder in der Echtaufnahme nicht dabei sein konnten. Daher kommen die Close-Ups eventuell dann sogar ohne Mikros.
Ja, okay. Ich hatte mich nämlich auch einmal gefragt, wo ich dachte, diese Kamera, rennt der gerade auf der Bühne rum? Oder, also wie ist das jetzt gerade für die Zuschauer? Das war auch einmal so eine Frage, die ich mal so hatte. Weil die meiste Zeit sieht es ja wirklich so aus, als würde man aus dem Publikumsraum zuschauen. Mhm. Und es wäre halt vielleicht mal rangezoomt oder so mit einer Kamera, die vielleicht irgendwie sehr starkes Zoom-Objektiv hat. Aber es gibt ein paar Szenen, wo die Kamera dann auch, oder manchmal sind so Aufnahmen von oben runter oder so, oder verschiedene Kameras von den Seiten. Aber es gibt dann halt auch so, wie du gesagt hast, so Steadicam-Sachen, wo man denkt so, rennt der jetzt da gerade mit auf der Bühne rum, der Kameramann, oder wie ist das?
Ja, oder wenn die Kamera vorne hin und her fährt oder so, mit einem Zuschauerraum ist, das kannst du halt bei einer normalen Broadway-Ausführung eher nicht so gut machen.
Ah, und ich meine, es ist beeindruckend, wenn du dir überlegst, dass die im Grunde 2:30 oder so ist Netto-Spielzeit, die ganze Zeit rennen und singen, ist schon,
das ist krass, ist
schon, ja. Performance, ja. Also ich meine, klar.
Wie geil, oder? Dass die jetzt auch im Endeffekt in dem Film eine Pause einbauen von einer Minute.
Ja, sau lustig.
So gut, oder? So, jetzt machen wir mal Pause. Ja. Eine Minute. Wird einfach nur ein Countdown gezählt.
Ja, und Geräusche, es kommen halt die Geräusche aus dem Publikum.
Ja, genau. Ich fand's so gut. Es ist halt so authentisch. Und trotzdem. Gut,
irgendwann musste diese Pause ja kommen, ne? Du hättest das jetzt irgendwie anders aneinander schneiden können oder so, aber.
Ja, klar.
Ich hätte da irgendwie schon drauf gewartet, dass die kommt. Ja.
Man hätte ja keine Pause machen müssen. Also, man hätte ja genauso wie bei den anderen Szenen wechseln, einfach kurz schwarz und dann kommt die nächste Szene. Also. Hätten wir nicht machen müssen, aber.
Bei der Pause habe ich halt die 20-Stunden-Pause eingelegt. Von vorgestern auf gestern.
Da schlägt das vor, weißt du, und dann hält das selber nicht durch.
Das ist unglaublich.
Ja, schlimm. Ich muss mal das Babyfon reparieren gehen, ich komme gleich wieder.
Christoph, dann erzähl du doch mal, wie du das fandest in der Zwischenzeit.
Ich war unglaublich geflasht. Also es ist von der ersten Minute an, mich hat es so krass weggehauen. Also einmal, weil es halt genial komponiert ist und eben diese Mischung aus Hip-Hop, R&B, Dancehall, Rock'n'Roll ist ja sogar mit dabei. Und auch was die machen, ne?
Choreografiert.
Genau. Ja, choreografiert, genau. Das fand ich so genial gemacht mit dieser Scheibe unten. Ist jetzt auch nicht neu, so eine typische Theatergeschichte, aber war super gemacht, finde ich. Und
ach, du meinst diese drehende, diese zwei in den drehenden Kreise? Ja, okay.
Ja, wo die
ich auch praktisch schon gedacht, so, die bewegen ja die Füße gar nicht, wie machen die das? Und dann kam ja,
genau,
so
ein Shot die können von
oben
sich,
und dann sah man die.
Die können sich voneinander entfernen oder aufeinander zu, ohne sich zu bewegen. Ne? Das war, ich glaube, mit den zwei Frauen war das einmal so eine tolle Szene, wo die so an ihm vorbeifahren. Also ist so gut gemacht. Dann ganz grandios der König, also, der ja im Endeffekt
King George,
ein widerlicher Typ, der als einziger so eine Andrew Lloyd Webber-mäßige Musical-Melodie singt.
Ich finde, das klang wie Beatles so cool die ganze Zeit.
Nee, ich fand, es war so ganz klassisch Musical, weil er halt so
das Vergangene darstellt, so das, was überholt werden muss durch die Revolution, was er ja auch dann wird und was er dann eben auch musikalisch wird, durch die Revolution dieser, oder die Revolutionierung dieser Musical-Darstellung. Also ich fand das so gut, so klug gemacht alles. Es hat mich so weggehauen. Ich war elektrisiert, ich konnte nicht wegschauen. Ich habe also alles so an einem Stück durchgeschaut und ich habe es mittlerweile auch nochmal angefangen. Allerdings habe ich es unterbrochen. Also ich werde das noch sehr oft schauen, glaube ich. Ich bin so krass begeistert.
Der King George war ja auch so ein bisschen so dieses Comedy Relief, so, ja, wenn zwischendurch andere schlimme Sachen passieren oder also ernste Dinge und passieren, dann kommt irgendwann wieder King George und dann irgendwie dieses, they say George Washington yielding his power and stepping away. Is that true? I wasn't aware that someone could do this.
Ja, so gut. So ein Quatsch.
So gut. So gut.
Und dann, dann, immer wenn der kam, gab es was zum Lachen. Ja, also das Publikum auch hat ihn so als den Clown auch irgendwie, ja, mit seiner wirklich beeindruckenden Verkleidung auch, sah ja auch irgendwie so aus.
Ja. Ja, und es war eben, wie du sagst, es war so eine super Mischung. Es war eben nicht alles total ernst und Downer, es war aber auch nicht alles irgendwie albern und lustig, sondern es war einfach so super ausgewogen, so sowohl musikalisch als auch von der Story her. Auch, ich meine, dann in der zweiten Hälfte wird es dann ja persönlicher und da kommt ja noch eine persönliche Tragödie oder noch mehrere persönliche Tragödien dazu und so. Es ist eben nicht nur dieses, die entwerfen die Verfassung, sondern es ist eben noch so viel mehr. Es ist halt, es sind Menschen, die eine Revolution miterleben oder prägen, und die dann nacheinander versuchen, alle Präsident zu werden, hat man das Gefühl.
Ja, gell, irgendwie will jeder mal. Ach, Jens, der noch? Oh, ja. Okay, alles klar.
Und also, Wahnsinn, Wahnsinn. Und für mich persönlich war es auch lehrreich. Also, weil ich kenne die amerikanische Geschichte dieser Zeit extrem wenig. Also Hamilton hat mir gar nichts gesagt. Jefferson, ich weiß, dass der Präsident war, aber der wievielte der war, pff, keine Ahnung. Ob der wirklich.
Also ich weiß, dass einer von denen gut Kirschbäume abhacken kann. Stefan, verstehst du diese Referenz?
Okay. Nee.
Nein?
Nein.
Habt ihr nicht Day of the Tentacle gespielt?
Nein.
Nee.
Jedenfalls nicht so exzessiv wie du.
In Day of the Tentacle wird man ja mit einer Figur in die Vergangenheit geschleudert. Ein fantastisches Point-and-Click-Adventure von LucasArts aus den,
ja, das ist klar,
frühen 70ern.
Frühen 70ern, sowas in der Art, genau. Was ich damals sehr gesuchtet habe und dann die Special Editions nochmal gespielt. Und da ist man ja im Haus von, ich glaube, von Ben Franklin oder so, ich weiß nicht genau. Und der versucht irgendwie draußen Drachen steigen zu lassen und drinnen versucht George Washington irgendwie seine Verfassung zu schreiben. Und die anderen sitzen da irgendwie am Ofen und frieren und du musst dann dem einen eine Decke geben und dann fällt ihm was ein. Und oben wird die Flagge genäht und so. Also du hast diese ganzen Versatzstücke.
Dann kennst du die alle schon, die Typen. Ja,
ja, so, die Typen zumindest, aber natürlich halt in einer totalen Comedy-Farsch-Version aus einem Comic-Adventure.
Ja, ich glaube, dass die für Amerikaner tatsächlich, sind die halt irgendwie Begriffe, ja? Also wenigstens so wie für uns Adenauer oder so. Also ich habe dann diese eine, was ist denn das?
Eher,
so ein Interview.
Karl der Große.
Oder ohne, ich oder würde jetzt eher sagen, für uns, wie für uns Hitler. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich die irgendwie vergleichen will, sondern von der Art, wie viel wir darüber in der Schule lernen.
Würde ich vermuten, nicht, oder? Glaube ich nicht. Also weiß ich nicht. Also ich habe diese Interviewgeschichte bei Disney Plus auch geschaut. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Gibt es, glaube ich, zwei verschiedene. So.
Special Making of Zeugs oder was?
Ja, irgendwie sowas, wo dann nochmal die jetzt in der Retrospektive praktisch, also jetzt, wo die wo das Ding eben bei Disney Plus erschienen ist, haben die wurden die die Darsteller nochmal interviewt in so einer Massenschaltung. Und da haben die es irgendwie so nebenbei thematisiert, dass das ja in der Schule sowas ist, was man schon mal gehört hat. Also kam es mir vor, so, dass Hamilton eben so ein Begriff ist, aber so wahnsinnig viel, also kam für mich irgendwie so raus, so richtig viel Inhalt ist da vielleicht dann eben eventuell auch nicht immer dahinter, ja. Ja, so wie bei uns Karl der Große vielleicht.
Ist ja auch irgendwie der nicht so, also das wird ja auch so ein bisschen
thematisiert. Der halt kein Präsident geworden ist, gell?
Ja, und deshalb auch nicht so im Fokus steht. So jeder kennt die Namen Jefferson und Washington, aber Hamilton halt nicht so unbedingt. Also
ja, und wird ja einmal auch die Anteile, also die schriftlichen Anteile, das waren auch die Verfassungsanteile, die da aufgeführt wurden, nee. Oder? Das ist halt der Groß, oder? Was war das?
Das waren diese Schriftstücke, diese Essays, die das verteidigen sollten.
Ja. Ja, genau.
Oder zu dem, genau. Und die sind halt irgendwie zu 50% von Hamilton, ja? Das heißt, inhaltlich hat er halt einen sehr großen Anteil. Aber.
Ja, und er ist für diesen ganzen Wall Street-Wahnsinn verantwortlich. Der hat uns den Kapitalismus da so hingeschrieben, wie er heute ist. Geschichtlich jetzt vielleicht steile These, aber behaupte ich jetzt einfach mal so.
War ein bisschen gewagt, aber sicherlich nah dran. Wir müssen nochmal über das My Shot-Lied singen und die Musizierung dazu oder musikalische Untermalung, wie die da an diesem Tisch, das ist dieses erste Stück, wo die in der Bar sitzen quasi und sich so kennenlernen und rappen. Ja. Wenn die Musik die ganze Zeit mit, also oder den Rhythmus mit den Händen klopfen und dazu rappen, ich fand das so krass. Das war der Moment, wo es mich endgültig umgeworfen hat. Ich fand es vorher schon total cool, aber ja, das war so, was das, wie schreibt man sowas, wie erfindet man sowas, wie kommt man darauf?
Das ist einfach so gut komponiert, das ganze Musical, das ist Wahnsinn.
Ja, das war das Einzige, was mich ein bisschen rausgebracht hat, da ich den ja in der Woche vorher quasi bei Song Exploder gesehen habe, habe ich dann immer so, ihn, wie er so quatschig und lustig ist und dann singt er so ein ernstes Stück und dann guckt er ins Publikum ganz ernst und ich denke mir so, ja, der kann doch auch viel freundlicher, freu dich doch, die klatschen doch, die freuen sich doch alle, ist doch so schön und nee, er voll in der Rolle drin, nicht rausbrechen, ganz hart.
Klar. Ja, der ist auch am Schluss so, diese etwas dramatischeren Stücke, wo er dann auch weint und so, da in Großaufnahme und man denkt sich halt so, ja, na klar, ich habe schon hunderte von Schauspielern on camera weinen sehen, aber die haben halt im Zweifel immer 7 bis 12 Takes, um das zu machen. Und die gehen dann halt dahin und dann kriegen sie da irgendwie noch ihr Zeug in die Augen gespritzt und oder was weiß ich, künstliche Tränen dran geklebt oder verheult, geschminkt. Und dann performen sie da 25 Sekunden lang, bis irgendeiner Cut brüllt und dann ist das entweder gut oder nicht. Und er, ja, muss das halt live auf der Bühne alles so durchziehen und dabei noch singen und springen und machen und tun. Und
ja gut, das ist halt, Bühnenschauspieler ist halt eine andere Nummer, gell? Das ist schon
ja,
klar.
Ja, klar, Bühnen gilt für Theater genauso, aber ja, im Theater hast du halt nicht unbedingt, bei den großen Aufführungen vielleicht schon, aber nicht unbedingt eine Kamera, die noch in Großaufnahme auf dich drauf guckt.
Ja, das stimmt.
Und so von richtig nah dran, jedes Zucken deiner Augenwinkel noch mitnimmt und es trotzdem standhält bei der Aufführung hier. Das ist schon gut.
Ja, und er ist halt. Ich weiß über seinen Hintergrund nicht so wahnsinnig viel, aber er ist halt nicht nur Schauspieler, sondern er ist halt auch der Komponist und Schaffer dieses Werks. Also das ist halt so ein krasser Künstler und ich habe vorher noch nie von ihm gehört.
Ja.
Also es ist ein Wahnsinnstyp, unglaublich.
Die diese Folge von Song Exploder, ich habe sie vorher auch nochmal geguckt extra, da wird ja so auf diesen Song von Burr eingegangen, wo er I Can Wait For It oder so. Und der wird so aufgeladen in dieser Folge, dass der so bezeichnend und wichtig und irgendwas. Und in dem Musical selber dachte ich dann so, ah, das ist jetzt dieser Song. Also, ja, ist so ein bisschen bedeutungslos. Und also zumindest nicht bedeutungslos, aber es war so im Verlauf dessen, da waren wichtigere Dinge drin als dieses Lied jetzt ja, irgendwie. Und das Einzige, was mir da so in Erinnerung geblieben ist oder was ich dann wiedergefunden habe aus der Song Exploder Sache ist, in irgendeinem Nebensatz erwähnt er, dass er irgendwie mit Questlove, also mit Amir Thompson von The Roots geredet hat und der irgendwie gesagt hätte, der ist halt Schlagzeuger bei The Roots und irgendwie ja auch dieser Bandleader bei Jimmy Fallon. Und der hat gemeint, der hätte nur gemeint, ja, dreh die Drums auf, dann kracht es. Und
ja.
Das, wenn diese Stelle dann in der Aufführung dann kommt und du hörst, wie laut die Drums gemacht haben, dann denkst du so, ah, er hat auf ihn gehört. Und es funktioniert fantastisch.
Als dieser Song losging, habe ich erst nicht geschaltet, dass das der ist, sondern es kam so eine Anfangsmelodie, also anfangs, weiß ich, ging halt los. Und ich dachte so, Ah, Moment mal, das ist aber nicht neu. Das kennst du doch von irgendwoher. Und ich weiß nicht, geschaltet, dass ich es da kenne. Ich dachte so, ja, da hat er aus irgendeinem Popsong geklaut.
Hat er wieder geklaut?
Ey, Moment mal, das ist ja der Song. Okay. Ja. Ist einfach auch eine gute Melodie, ist gut eingängig. Also, ja, ich fand es auch nicht das Stärkste in dem Musical, aber es ist schon ein eingängiges Lied. Also,
ich fand es halt schön, dass man es vorher noch mal erklärt bekommen hatte.
Ja, stimmt.
Also das ist
aber dieser Titelsong vorne, Don't throw, I won't throw away my shot. Der hat halt so einen bitteren Nachhall zum Ende.
Ja, total.
Ist, ja, klar.
Das
klar.
Ist so fies.
Das taucht ja ganz weil viel hinten wieder weiß, auf.
Wenn man das vorher weiß, schon am Anfang quasi diese Referenz versteht, weil man in der Wikipedia gelesen hat, wie es abgelaufen ist, dann macht einem das am Anfang schon Zahnschmerzen. Das ist schon fies.
Irgendwie. Ja, klar. Logisch.
Ja, und diese Schlussszene fand ich auch unfassbar gut. Also dieses Duell, wenn sie Zeit anhalten und dann weiterlaufen lassen und nochmal, boah.
Ja.
Krass.
Unheimlich berührend.
Ja.
Ja, und selbst beide so Sachen Duelle, wie Slow Motion. Berührend. Also
ja, stimmt, war noch eine Stelle.
Das sind so filmische Elemente, die irgendwie so weißt du, so Bullet-Time-artig wird dann auch in einer Bühnendarstellung, ich meine, ist sicherlich auch nicht neu, gibt es bestimmt schon irgendwo, aber hier ist halt so mit wirklich dem der Referenz auf, guck mal, das, was Film kann, können wir hier auf der Bühne auch gemacht und sieht dann halt toll aus. Tja, zum Musical-Fan werde ich aber trotzdem nicht, oder? Wie ist das jetzt bei euch? Werdet ihr jetzt Karten bestellen oder irgendwo hinfahren?
Das Musical würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Ich würde auch. Also wenn wir jetzt nicht Corona hätten, hätte ich schon mal geguckt, ob man irgendwie günstige Flüge für 3 Tage in New York findet, wo man dann 2-mal reingehen kann.
Obwohl man natürlich wissen muss, dass es dann andere Darsteller sind, ist ja klar.
Ja, gut. Aber so das auch mal
nicht sehen. Übrigens lief übrigens nicht nur in New York, gell? Ist ja, läuft mittlerweile, oder lief vor Corona halt überall auf der Welt, in London und Puerto Rico und sonst wo. Ja, aber müssen wir schon in New York schauen, glaube ich. Und ist ja entstanden vor Trump, gell? Das hat mich dann irgendwie, musste ich mir dann irgendwann immer, also die Sache mit den Immigranten, ist eigentlich so eine Direktreferenz, hat man so das Gefühl. Zitieren sie auch irgendwie Immigrants, we get the job done. Wo ich mir so, oh, das war aber ein Schlag Richtung Trump. Und dann dachte ich mir, nee, Moment mal, das ist von 2015, irgendwie schon vorher entstanden.
Ja. Ja, gut, aber das Thema kocht ja in Amerika immer irgendwie ein bisschen.
Ja, ich meine, klar, ist ja so ein Thema bei denen.
Ich fand es bezeichnend, dass diese Szene, also ich meine, klar, die Geschichte erzählt von Politikern im Jahre, was, 1800 Schnee?
Nee, 1700.
1700 oder? Sowieso, ja, genau. Und insofern, dass das alles Männer sind, ist irgendwie nachvollziehbar. Das war halt damals so. Aber es ist dann irgendwo so diese Szene, wenn diese Sisters da zum ersten Mal auftauchen, ist die erste Szene, wo mal in nennenswertem Umfang Frauen in den Vordergrund treten. Und da ist mir das dann so richtig aufgefallen. So dieses, oh, da sind Frauenstimmen. Die singen jetzt auch mal. Da hatten wir schon Frauen so eine halbe Stunde rein in die Geschichte, irgendwie die erste Frau auf der Bühne. Das war regelrecht, das ist mir regelrecht so richtig reingepiekst worden, so nach dem Motto, das hast du gar nicht gemerkt bis jetzt. Und jetzt fällt es dir halt auf, dass das eigentlich nur Männer waren.
Ja, aber im Ensemble sind sie schon deutlich dabei.
Ja, das schon. Ab dieser Szene tauchen sie dann ja absolut regelmäßig auf. Aber ich fand es irgendwie lustig, wie mir das selber bis zu dem Zeitpunkt, oder bemerkenswert, dass mir es selber bis zu dem Zeitpunkt nicht, ich hatte da nicht drüber nachgedacht. Und plötzlich kommt die da raus und singt und dachte ich mir so, ja, Frauen hat's gar nicht gehabt bisher. Und es hat mich, ist mir nicht mal irgendwie, ich hab's nicht mal bemerkt in dem Sinne. Was vielleicht auch dafür spricht, dass mich die Geschichte irgendwie hatte und ich keine Zeit hatte, über sowas nachzudenken. Das kann ja auch sein.
Ja, die Story ist auch echt gut, muss man sagen. Das ist schon, also man ist zwischendrin, fragt man sich manchmal so, okay, ich weiß ja nichts über die echte Story. Ist das jetzt rein fiktiv, was er da erzählt? Und dann guckt man halt ein bisschen bei Wikipedia und sieht, ah nee, okay, es ist nicht ganz korrekt erzählt, aber so vom Grundsatz, also das auch mit diesen mehreren Duellen und so, ist schon, hat schon einen wahren Kern. Und das ist ja echt eine harte Räuberpistole, also ja, ziemlich geil.
Ja. Mit den Duellen, das haben sie nicht so in der Familie bei denen, ne? Das ist
vielleicht sollten sie es lassen, ja gut.
Ja. Nun denn. So, jetzt gehen wir alle 10 Punkte oder wie? Das klingt, also habt ihr nichts zu kritisieren?
Ich hab nichts. Ich fand's so geil. Ich bin so ein krasser Fan.
Ich hab auch nichts. Okay. Ich fand's total geil.
Ja, ich war elektrisiert von der ersten Minute an. Bis zur letzten.
Okay. Naja, nee. Also ich bin auch begeistert, aber nicht ganz so euphorisiert und ich finde 2 Stunden 40 ist ein bisschen hart. Also da hätte man vielleicht, weiß ich, irgendwie die Geschichte mit der Erpressung raus oder so. Nicht. Irgendwie so Kleinigkeiten hätte man da rechts und links irgendwo weg.
Ja, man hätte aber auch noch 3-4 coole Lieder dazu machen können. So ein Konzert kann auch noch ein bisschen länger.
Ja, finde ich auch.
Mehr Kongressdebatten bitte. Die fand ich wirklich, die waren es.
Ja, hart. Zum Beispiel.
Gut, dann gebe ich 9 Punkte.
Diesen Battle Rap, ich habe übrigens vorhin, als ich auf euch wartete, schon ein Titelbild für unsere Sendung rausgesucht. Das wird so ein Battle Rap Bild. Das ist einfach so gut. Auch dieser Dress, den der Jefferson da anhat, diesen leicht tuntigen lila SSG-Rock. Es ist so fantastisch. Ich gebe 10 Punkte.
Das ich muss mal hoch, ich komme gleich wieder.
Nur weil ich nur 10 geben kann. Ich würde auch noch mehr geben. Ich bin so krass begeistert. Ich werde es noch so oft schauen. Wahnsinn. Vielen Dank, Stefan, wenn du dann diese Folge irgendwann mal schneidest und hörst. Vielen Dank, dass du uns das zugemutet hast.
Genau.
Wenn ihr Disney Plus habt, schaut MC da.
Washington hat da sehr gut performt. Ja, Stefans Bewertung, wollen wir die jetzt noch abwarten, bis er zurückkommt? Weil wir wissen sie schon, er hat sie schon ins Dokument geschrieben. Gibt auch 10 Punkte. Was? Ja, klar. Genau. Dann mach doch mal weiter mit deinem nächsten Thema, beziehungsweise, ja, wir haben jetzt eigentlich Droge der Wahl, ne? Schwierig. Ja, wie machen wir das jetzt?
Genau, machen wir mit der Droge der Wahl weiter.
Ganz einfach. Machen wir mit der Droge der Wahl weiter. Was gibt's bei dir?
Ich hab passend zum Land und auch zu dem Thema amerikanisch-französische Verbundenheit, weil das war ja auch so ein Thema, die haben ja die Engländer im Endeffekt rausgeworfen, indem sie die Franzosen zur Hilfe bekommen haben, habe ich einen Bourbon, also einen Bourbon. Ja, das Wort kommt ja daher, ja, vom französischen Königshaus, von den Bourbonen. Und zwar Four Roses Small Batch. Genau. Und den werde ich heute nicht leer trinken, weil die Flasche fast voll ist, aber ich wollte heute Bourbon trinken.
Also ich bin, jetzt wo du versuchst mit deinem Drink in Verbindung zum Film herzustellen oder zum Musical, fällt mir ein, dass ich das auch versuchen könnte. Habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, passt aber ganz gut. Zum einen ist da Rye drin, also wir sind in Amerika, da kommen jetzt 1,5 cl, Rye Whisky rein, in diesem Fall Knob Creek. Nee, Quatsch, nicht 1,5 cl, so ein Unfug, 1,5 Unzen. Weil es ist ja Amerika, also ist es ein Rezept in Unzen. und die nächste Connection, die ich mir jetzt quasi einfach mal aus dem Knie leihe, ist, dass der Drink All In heißt. Und bei so einer Revolution, da muss man ja auch All In gehen, auf eine Art. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch trockenen Wermut. Ich kann diese,
ja, außer man ist Jefferson und hängt eben irgendwo rum und wartet, bis die Kämpfe gemacht sind und kommt dann. Und der kam nicht so gut weg immer, gell?
Also der Jefferson kommt dann aus Paris so bisschen, zurück und ist so.
Ja.
So, das ist okay, im Dunkeln hier in der Wohnung gar nicht so einfach. So, jetzt habe ich noch eine 3/4 Unze trockenen Wermut. Und jetzt brauche ich noch eine 3/4 Unze Campari und noch eine 1/4 Unze Creme de Kakao.
Das ist ja spannend.
Was machst du denn? Ich habe nur den zweiten Teil, glaube ich, mitgekriegt.
Bourbon, dann halb so viel Wermut und auch Campari und dann noch mal ein bisschen Creme de Kakao. Ist spannend.
Ja, nennt sich All In. Habe ich in der Rezeptesammlung, die mal irgendwann durch unsere Cocktail-WhatsApp-Gruppe ging, diese Paprika-Datenbank,
wie viel umgetradet
wurde. Eine 1/4 Unze. mache ich rein, sobald ich diese verdammte Flasche aufkriege, die ist so zugeklebt. Mach mal irgendwer anders weiter, ich muss hier mal gegen die Flasche kämpfen.
Dieser Four Roses Small Batch, der riecht marzipanig, total verstörend. Stefan, wir haben deine Punktebewertung schon mal veröffentlicht.
Ja, ich habe sie ja schon
möchtest
eingetragen.
Möchtest du noch was dazu sagen? Genau, möchtest du noch was dazu sagen? Warum?
Weil das einfach ganz geiler Scheiß ist.
Das ist total geil!
Oh, das war so geil. Ich liebe es. Und was trinkst du?
Ich habe mir überlegt, passend zur zu den Einwanderern aus der Karibik mir mal wieder einen Teapunch zu machen. Hab dafür St. James rumgenommen, da ich noch Limetten hatte. Werde da jetzt noch ein bisschen Zucker reingießen. Aber ich habe im Moment eine Riesensauerei auf meinem Arbeitstisch gemacht, die ich jetzt erstmal wieder loswerden muss.
Solang's nicht,
ja, Limetten auspressen ist halt okay. Echt nicht so eine gute Idee. Bitte was?
Solange es nicht in die Tastatur gießt, ist es okay.
Also das hat was. Das geht natürlich ein bisschen in die Negroni-Richtung, ganz klar, wegen dem
Wermut.
Eigentlich näher eher Boulevardier natürlich, wegen dem Whisky. Und da so eine ganz leichte Schokonote oben drauf zu setzen, die bitzelt da so oben auf der Zunge rum, da kommt noch mal so Boulevardier mit was Süßem irgendwie. Aber
ja gut,
so
aber
im Hintergrund.
Ja, trockenen Wermut, diese, also es ist ja.
Ja, genau. Aber diese Schokonote, die da so auf der Zunge rumtanzt, das ist, das hat irgendwie was. Solltet ihr mal ausprobieren.
Ich habe keinen trockenen offen. Habe ich fast nie.
Jetzt habe ich den Fehler gemacht, dass ich Limette und Zucker schon drin habe und dann festgestellt habe, dass in meiner St. James Flasche nur noch 2,5 cl sind.
Ah, dann nimmst du einfach eine andere. Irgendeine andere Katzenpisse.
Was ein Glück, habe ich noch den Weißen mit reingebracht. Ich bin ja nicht im Studio, in der Bar draußen.
Hast du nicht noch Revolte irgendwo rumstehen? Oder sowas?
Nee, ich bin einfach Weißen rum. Leer, weil die so klein ist.
Auch gut, ja.
Christoph, gut. Du hast schon bekannt gegeben, was du trinkst?
Ja, ich trinke ja. Bourbon.
Oh, wir haben alle unsere Connections zu dem Film an den Haaren herbeifantasiert und jetzt heißt es am Leben, steht hier, mit einem Hashtag vorne dran.
Was ja. Ist da los? Das ist ein Netflix-Film aus Korea, Südkorea.
Und der heißt so mit Hashtag Dings vorne?
Ja, der heißt so. Und der handelt von einem jungen Gamer, der, wenn ich es richtig verstanden habe, wohnt er mit seinen Eltern und seiner Schwester oder seinem Bruder, ich weiß nicht, irgendein Geschwisterchen zusammen. Ja, Schwester ist es. Und die sind aber nicht da, die sind nicht zu Hause und die wohnen in so einer Wohnung, in im Osten würde man sagen, in einer Platte, aber es ist keine Platte, sondern es ist halt das, was in Korea halt eine Platte wäre, gell? Also so großer Wohnkomplex mit mehreren so Wohnkomplexen, wo man sich so vom einen zum anderen, so große Blöcke. Hm? So, und er pennt und kriegt morgens irgendwie, wird wach, weil er von irgendwelchen Gamer-Freunden Nachricht bekommt, dass wohl irgendeine Seuche ausgebrochen ist. Und er guckt dann aus dem Fenster und es zeigt sich relativ schnell, dass diese Seuche die Zombie-Apokalypse ist. Die Leute werden also ganz klassisch, aber wirklich extrem oldschool klassisch, werden sie zu Zombies, beißen dann anderen Leuten in den Hals und in die Gedärme und so, die dann auch wiederum nach einer kurzen Inkubationszeit Blut aus den Augen laufen haben und dann es im ganzen Körper knackt und sie dann anfangen, nach einem leichten epileptischen Anfall selbst zum Zombie zu werden.
Und langsame Romero-Zombies oder schnelle 28 Days Later-Zombies?
Schnelle Zombies. Also sie rennen die ganze Zeit wie verrückt, zum Teil mir sogar ein bisschen zu schnell. Also man hat so manchmal das Gefühl, sie sind eher schneller als Menschen. Es hat sowas von so Naturgewalt. Also die es sind dann auch immer sehr viele, die dann immer so wie so strömen, ja.
Das, da sind wir gleich beim Kritikpunkt. Ich muss sagen, die Darstellung der Zombies, das war mir ein bisschen zu oldschoolig und zu übertrieben. Also die reißen immer unheimlich den Mund auf und brüllen und haben so weiß unterlegte Augen und rennen halt und verkrampfen eben immer sehr stark. Sehr, sehr overacted. Auch er, muss ich sagen, ist mir häufig zu overacted. Vielleicht ist das so eine koreanische Eigenart, ich weiß es nicht. Dafür habe ich zu wenig koreanisches Kino bisher gesehen. Ich glaube, sehr wenig. Wahrscheinlich nur Oldboy, ich weiß es nicht. Nun gut, er bleibt halt erstmal in seinem Apartment, versucht Kontakt aufzunehmen zu seinen Eltern und verschanzt sich halt. Das klappt auch ganz gut. Und um ihn rum geht halt die Welt zugrunde. Und er hat dann irgendwann das Problem, dass er, dass ihm die Nahrung ausgeht, das Wasser ausgeht. Ja, solche Dinge halt. Und irgendwann findet er durch Zufall heraus, dass in dem Gebäudekomplex gegenüber auch jemand am Leben ist. Und zwar eine junge Frau, die eben da auch irgendwie geschafft hat zu überleben. Also wir reden da so über, die sind da irgendwie seit irgendwie so 10 bis 20 Tagen oder so, ja, also so in der Größenordnung schaffen die es da also zu überleben. Und die kooperieren dann miteinander und versuchen erstmal getrennt noch voneinander, sich das Leben irgendwie zu erleichtern, weil sie halt beide einen anderen Blickwinkel haben und so. Und dann schaffen sie es aber auch zusammenzukommen und sich eben weiter durchzuschlagen. Und es gibt dann noch ein paar Begegnungen und ein paar Twists, ganz gut gemacht. Ja, ist sauber, ordentlich gemachte Zombie-Action und oder Survival-Horror-Action, könnte man auch sagen. Wie gesagt, das Overacting ist nicht so meins, aber grundsätzlich eigentlich eine schöne Idee, so schön reduziert auf wir machen mal nicht die große Reise zu irgendeinem. Ja, das ist ja meistens bei so Zombie-Filmen, da gibt's irgendwo das gesegnete Land, wo man hin muss und dann baut man sich einen riesigen Fortress-LKW und dann fährt man dahin, ne? Das ist ja meistens so eigentlich. Und das ist hier halt nicht so, sondern die verschanzen sich in ihrer eigenen Bude und ja, versuchen halt zu überleben, ne? Und ja, und haben halt nicht unbegrenzt Twinkies oder was weiß ich was man sonst in Zombie-Filmen hat.
Ja. Irgendwie, wenn das jetzt. Heute ist der 20. Oktober 2020. Wir sind am Beginn der zweiten Welle von Corona. Und wenn das jetzt nicht so wäre, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, oh ja, okay, das war mal ein anderer Blick auf Zombie, dass die mal nicht irgendwie rumfahren und so. Mhm. Und jetzt schießen mir stattdessen die ganz andere Gedanken durch den Kopf, sondern eher so in diese Richtung so Isolation, ich kann nicht mehr aus meiner Wohnung raus. Wir alle wissen jetzt, wie sich das anfühlt. Draußen sind die Infizierten. Und wenn es den Rewe-Lieferdienst nicht gäbe, dann wüsste ich nicht, wie ich an Twinkies kommen soll. Und man kann das jetzt ein Stück, also natürlich ist das keine Zombie-Apokalypse, klar, und ich kann da noch raus, aber irgendwie habe ich gerade die ganze Zeit, während du geredet hast, so drüber nachgedacht, so, ich habe jetzt einen ganz anderen Blick auf dieses, ich darf da nicht rausgehen, den ich
viel greifbarer, ja.
Ja.
Ja, stimmt. Es ist halt mittlerweile nicht mehr reine Fiktion, ja. Es ist ja nicht mal eine Parabel, sondern es ist ja tatsächlich fast eine Darstellung, wie du sagst, eine Darstellung unseres Lebens, nur ein bisschen überhöht und mit Zombies. Also von daher, ja, hast schon recht. Es ist, wir sind halt in der Zombie-Apokalypse angekommen. Ist halt so.
Ja, das ging ja am Anfang der Pandemie immer so, so Witzbildchen rum, wo es dann irgendwie hieß, so, als es hieß irgendwie, wir dürfen nicht mehr raus und so weiter, hatte ich Zombies und irgendwas erwartet und was ich bekommen habe, irgendwie Corona und kein Klopapier mehr. Gibt
übrigens noch irgendwas kein Cooles, Klopapier, gell?
Jetzt aktuell. Ja, ich weiß den genauen Witz nicht mehr, aber es war so im Wesentlichen so. Es
waren so zwei, drei so coole Sachen, genau.
Ja, Hollywood hat mir was anderes versprochen. Ja. Nun denn.
Ja, also kann man schauen, ist nicht ganz große Kunst, hat Schwächen, aber ist schon und passt natürlich auch in unsere Zeit gerade. Also geht schon. Also warum nicht?
Stefan, du bist sehr leise.
Ja, Stefan, du bist sehr weit weg.
Ah, ich könnte ja auch mal mein Mikro einfach wieder aufdrehen.
Ja, das hilft.
Habt ihr mich eben wahrscheinlich auch nicht gehört, als ich Einwürfe gemacht habe?
Nee, gar nicht. Gar nicht.
Deswegen reagiert er auch nicht auf mich.
Ja, was hast du gesagt?
Hab ich einfach ignoriert.
Ich habe mein Mikro ausgedreht, als ich eben geshakt habe und dann saß ich hier und habe mir einen angetrunken. Jetzt muss ich gleich wieder shaken gehen.
Und hast alles Mögliche kommentiert und wir haben es nicht gehört.
Ja, ja, zumindest mal, ach so, ja. Nee, ist es? Ja. Keine Reaktion? Gut, dann frage ich halt auch nicht.
Bist beleidigt.
Wir sind ausnahmsweise mal nicht schuld.
Ja. Was wollte ich eigentlich? Ach so, wie du es gefunden hast. Ist. Also entdeckt, nicht gefunden.
Ach so, sowas wird mir empfohlen. Bei Netflix.
Ah, okay.
Also.
Und du hast ihn, jetzt Überleitung, du hast ihn geguckt bis zum Schluss, ja? Ist eine Frage der Ehre eines Sneakers.
Ja,
sehr gut.
Was hast du denn geschaut, Christoph?
Ich habe auch eine Frage der Ehre geschaut.
Nein, mal wieder.
Sag bloß. Ich habe vorgestern, glaube ich, oder irgendwann die Tage, als ich die Kinder ins Bett gebracht hatte und mich schon gefreut habe, heute schauen wir das Musical, kam ich runter und die Theresa schaute gerade irgendwo auf irgendeinem halt Fernsehen, ja, schauen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß, durch irgendeinen Zufall hat sie ferngesehen und da lief halt gerade eine Frage der Ehre. Und es lief gerade die Szene, wo sie Jack Nicholson zum ersten Mal treffen. Also es ist eine grandiose Szene. Und wo ich auch, also da bin ich immer sofort dabei. Das ist einfach so ein toller Film. Und wir haben uns dann entschieden, Hamilton einen Tag später zu schauen und eben eine Frage der Ehre jetzt doch nochmal zu schauen, obwohl wir den ja auch auf DVD haben und so. Aber es war ohne Werbung, also mit Werbung hätte ich nicht geschaut. Ist einfach so ein toller Film, der gar nicht altert und der fantastisch ist. Und ich muss ihn jetzt endlich mal auf Englisch schauen. Ich habe den noch nie auf Englisch geschaut. Ich schaue den nur auf Deutsch bisher, weil ich ihn halt bisher immer im Fernsehen gesehen habe. Aber der ist bestimmt auch im Original super.
Ja.
Und so sitze ich hier, 3 Meilen vom Feind entfernt und ihr kommt mit eurer schwulen weißen Uniform. Nee, das sind jetzt verschiedene Zitate, die zusammengeschnitten. Aber es ist einfach, ja, die Jack Nicholson-Rolle ist einfach so fantastisch.
Achso, ich dachte, du guckst es nur. Ich dachte, du guckst es nur wegen Demi Moore.
Ja klar, mit ihrer albernen Frisur. Unfassbar. Nee, dann würde ich wie Striptease schauen.
Nun denn. Okay, dann wegen Kevin Bacon. So,
Bacon. Entschuldigung, was war die? Wo sind wir?
Seven. Gibt's nicht dieses Seven Degrees of Kevin Bacon oder so? So wird das immer an Kevin Bacon gemessen, wie weit Leute voneinander entfernt sind. War das nicht so?
Warum? Weil er so cool ist, oder was? Oder?
Nee, ich weiß auch nicht mehr genau. Die Frage immer so dieser Witz, so auf der Welt sind alle Leute nur 7 Hops voneinander entfernt oder so. Oder 6. Und dann gibt's dieses Bacon's Law. 6 Degrees of Kevin Bacon. Is a parlor game based on the 6 degrees of separation concept, which bla 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 bla. Also irgendwie in 6 Hops kommst du von dir zu Kevin Bacon, wenn du Glück hast.
Ah, okay.
Gut. Dann sind wir für heute. Jetzt nehme ich dem Stefan schon wieder seine Moderation weg. Stefan, moderiere doch mal weiter.
Nee, mach ruhig weiter. Ich muss mich gerade.
Du musst dich muten,
sammeln.
Noch was schütteln.
Nee,
gut, also Stefan muss noch was schütteln. Und du bist jetzt aber auch dran, denn wir kommen jetzt in den Bereich, wo es nicht mehr um Bewegtbild-Content geht, aber es bleibt dennoch spielerisch und erzählerisch auf eine Art. Du bist schon wieder geflüchtet von irgendwo, von Alcatraz oder so. Erzähl, Escape.
Ja, nein. Es geht wieder. Ich habe ja letzte Woche schon ein Escape-Room-Spiel oder ein Spiel in der Idee eines Escape Rooms gemacht. Jetzt hat sich letzte Woche ergeben, dass wir das schon wieder gemacht haben. Diesmal komplett online. Das heißt, wir waren zu viert, haben uns alle über, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube über FaceTime verbunden. Das heißt, wir konnten uns sehen und hören und haben uns dann auf einer Webseite eingeloggt und hatten dort die Aufgabe herauszufinden, was passiert ist. Es gibt irgendwie eine Leiche und ja, was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen? Wenn es ein Mord war, wer ist der Täter? Und ja, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass da hatten wir das ja quasi analog gehabt. Nachdem man alles durchgelesen hatte, wusste man eigentlich, wie es war, also musste nicht so viel rätseln. Und hier gab es halt echt so einige knackige Rätsel, die, wo man auch mal um die Ecke denken musste, wo man mal gemeinsam, also man musste dann irgendwelche Passwörter knacken, um in irgendwelche E-Mail-Accounts reinzukommen und so weiter. Also natürlich alles fake. Und ja, da gibt's so ein, gibt's einfach ein sehr schöne Rätsel. Ich will jetzt bewusst nicht zu viel sagen. Könnte ja sein, dass jemand sowas spielt und dann feststellt, Mensch, das hat er ja schon erzählt. Aber es war auch da wieder so, dass wir, weiß ich nicht, gut 2 Stunden oder 1,5 Stunden echt uns gut unterhalten gefühlt haben. Schön, auch wenn es nur aus der Entfernung war, Zeit miteinander verbringen konnten. Es ist natürlich schwerer, wenn man zu viert online ist, alle Mikros quasi auf sind und jeder in irgendeine Richtung losläuft und du nicht mal mit einem Blick sehen kannst, auf welcher Webseite der jetzt gerade rumsurft, um herauszufinden, was es ist. Also da ist es wirklich so, dass man sehr viel kommunizieren muss, dass man sehr viel sich unterhalten muss, dass man sehr viel die anderen informieren muss. So, okay, das habe ich jetzt gefunden. Wir haben es dann so gemacht, dass wir am Schluss einfach ein gemeinsames Dokument angelegt haben, wo wir halt alle unsere Ergebnisse und alles, was wir rausgefunden haben, alles, was wir ausgetüftelt haben, eingetragen haben, um dann eben gemeinsam auch immer wieder einen Überblick zu haben. So, okay, der hat das gemacht. Aber warte mal, der hat doch an der Studie teilgenommen. Dann könnte der ja auch das und das wissen. Und
Mindmap wäre doch geil, oder?
Bitte?
Wenn du so eine geteilte Mindmap-Software hättest, so, das machen doch manchmal, sieht man, ich glaube, bei Die Brücke oder so gibt's das auch mal. Haben die doch immer so die Ermittler in ihrem Office, haben sie doch meistens so ein Whiteboard stehen und dann spannen sie da immer so Fäden oder malen so Striche und so. Genau so ist doch dann euer Dokument irgendwie, stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, genau. Es war halt dann einfacher. Es waren quasi, wir haben halt die Personen, die alle da waren und potenziell Täter sein könnten, beziehungsweise, ich glaube, es gab noch 1 oder 2 extra Zeugen, die wir auch noch ergänzt haben und da halt dann immer drunter geschrieben, was man über die wusste und was man über die rausgefunden hat. Am Anfang haben wir den Fehler gemacht, dass wir nicht dazu geschrieben haben, woher wir es wussten. Und dann fragt halt irgendjemand so, wieso wissen wir denn, dass der da und da ist? So, ja, weiß nicht, das habe ich irgendwo gelesen. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, ist vielleicht besser, wenn man das auch noch hinschreibt, wo das steht, weil nämlich irgendjemand anders liest eben nochmal das Dokument komplett durch, wo dann als Ergebnis diese eine Information drin ist. Und dann brauchst du das halt nicht nochmal lesen.
Quelle Internet.
Genau. Das Spiel heißt Ausgangssperre, Fall 1 Ausgangssperre. Das kann man jetzt nicht irgendwie direkt bei dem
kaufen. Too close to home. Das ist gerade 20.10.2020, Ausgangssperre nicht gut.
Ja, geht so. Ja, die wollen da auch irgendwie nochmal so eine Party machen und so. Also es ist schon
alles
so.
Alles irgendwie passend momentan.
Ja. Es ist auch im weitesten Sinne, fühlt es sich so an, als ob da ein paar Leute, also es wird nicht direkt mit auf Corona Bezug genommen, aber schon irgendwie so, naja, wir sehen ja nur uns und wir können nochmal und so, können nochmal weg sein. Und da wird halt auch zum Beispiel Facebook und Instagram einfach richtig genutzt. Also du gehst dann halt auf Instagram, suchst den Account, guckst dir die Bilder dazu an, guckst dir noch andere Sachen dazu an und Kommentare und guckst dann wieder, mit wem die auf Facebook vielleicht befreundet sind und guckst dann da nochmal nach Kommentaren und so. Also das ist schon cool, weil man da so richtig Informationen zusammensammeln muss und dann schickst du irgendwo eine Mail hin und dann kriegst du eine Antwort zurück oder du rufst irgendeine Telefonauskunft, das hatten wir bei dem anderen auch, rufst da an und kriegst da irgendwelche Telefonansagen. Toll gemacht. Also hat riesig Spaß gemacht, war wirklich cool.
Ja. Okay, du packst deinen Link in die Shownotes, hoffe ich.
Ja. Ja.
Nein.
Ich muss. Das Problem ist, das kannst du auf der, also ich kann den Link zu dieser Seite, wo wir angefangen haben zu spielen, aber da kannst du es nicht kaufen. Also du musst halt nach diesem, nach Ausgangssperre, so heißt der, suchen und dann gibt's da den einen oder anderen Hersteller. Ich guck mal, ob ich da irgendwas finde, was ich dann damit reinpacken kann.
Dann machst du einen Link auf eine Google-Suche, die richtigen Ergebnisse liefert oder sowas in der Art.
Ja, genau.
Moment mal. Das ist ja bei irgendeinem Anbieter, oder? Der dieses Spiel anbietet, oder?
Ja.
Und kann man nicht einen Link da hinsetzen?
Ja, kann ich, aber auf der Webseite von dem kannst du es halt nicht kaufen. Also du musst dann auf die Webseite gehen und dann sagst du hier, ja, ich möchte jetzt mitspielen und dann musst du deinen Code eingeben. Und den Code musst du halt irgendwo anders kaufen.
Wo kauft man den?
Bei irgendwelchen Anbietern. Also es gibt halt einfach die, das ist glaube ich einfach nur ein Hersteller von Online-Escape Games und der verkauft es dann auf Escape Frankfurt und auf Escape München und verstehe. Auf, weiß ich nicht. Mhm. Ja.
Also du kannst jetzt quasi entscheiden, von welchem Escape Room, physischen Escape Room, du gerne hättest, dass es einen nach der Corona-Krise noch gibt, weil bei dem kaufst du kannst ja jetzt Corona-mäßig den Escape Room in München unterstützen oder den in deiner Stadt. So in der Art.
Ja, genau. Ich schreibe zumindest mal den Namen dazu, dann kann man das auch jeder für sich in seine Stadt googeln und ja.
Genau. Es ist halt die Frage, ob wenn jetzt jemand nächste Woche Ausgangssperre googelt, ob er dann noch Escape Games findet. Aber das werdet ihr dann merken.
Ja, mit Escape dazu schon.
Ja. Escape Ausgangssperre, da ist schon klar, was du vorhast. Also ich meine.
Ja.
Gut.
Wohnen Sie in Berchtesgadener Galant?
Genau, Google fragt sofort zurück. Nee, Google weiß ja eh, wo du bist. Die orten dich dann und wenn du im Berchtesgadener Land bist, dann kriegst du andere Ergebnisse.
Ja. Steht dann der Söder vor der Tür und sagt, nein.
Du nicht, bleib drin.
Zu diesem Thema KI hatte ich jetzt, das leitet auch ein bisschen über zum nächsten Thema. So diese Apple-Handys, die haben ja immer so lustige Vorschläge mit deinen Fotos, was sie dir dann so, also macht Android das auch, Christoph? Ist irgendwie, wenn du viele Fotos in deiner Library hast, dass es dir dann lustige Dinge immer zeigt, oder Erinnerungen oder sowas, gibt's das bei Android auch?
Bei Android gibt es alles, man muss es nur reingeknubbelt kriegen. Aber nein, das macht mein Handy nicht.
was es auch macht, ist, es hat so ein paar, bei Apple gibt es ja diese Funktion der Live-Fotos. Das ist so ein Foto und das mhm, Handy nimmt ja. Um das Foto herum so 3 Sekunden kurzes Video mit auf, damit das Bild so ein bisschen kurz sich bewegen kann, das Foto nochmal zum Leben erwachen kann.
Gruselig finde, aber ja.
Was absolut großartig ist, ich habe da schon ganz, ganz tolle Sachen mit aufgenommen. Und
ich finde,
wenn wir das nächste Mal live sehen, zeige ich dir mal mein Lieblings-Live-Foto, da haust du dich weg vor Lachen. Das ist
cool. Ja, du hast mir das schon welche gezeigt. Ich verstehe auch die Begeisterung, aber ich finde, es macht das, es verwäscht das Medium Foto, weil beim Foto geht es ja für mich darum, einen Moment festzuhalten im richtigen Moment. Und das ist dadurch ja dann weg. Also es ist halt alles Video plötzlich, gell?
Nee, das stimmt nicht ganz.
Video.
Das stimmt nicht ganz. Das Foto, das Video drumherum hat ja nur Full HD oder 4K Auflösung. Und das Foto selber hat ja irgendwie seine 12, 15 Megapixel, 16, 24, was auch immer du für eine Kamera hast.
Ja, das mag sein, aber es hat einen Kern, einen Fotokern.
Ja,
aber
genau.
Es ist eben ein bisschen, das Medium ist so ein bisschen verwaschen dann, ja? Also es ist dann so, vom Konsumverhalten ist es dann eben irgendwo doch schon Richtung Video, gell?
Meine Tochter ist immer beleidigt, wenn ich ein normales Foto habe. Es gibt zum Beispiel so Bilder, wenn zum Beispiel, weiß nicht, mein Bruder fotografiert irgendwie seine Tochter, also ihre Cousine, und schickt uns das Bild dann irgendwie per WhatsApp und ich zeige ihr dann so, guck mal hier, was die gemacht hat oder wo sie gewesen ist oder so, da ist sie irgendwie mit einem Schaf oder mit einer Kuh oder irgendwas drauf und dann zeige ich ihr das Bild, weil ich das geschickt bekommen habe und das Erste, was sie immer sagt, ist, drück drauf. Sie will immer, dass sich das bewegt, dass ich das Live-Foto, da kann man nicht drauf drücken, das ist ein normales Foto. Mäh.
Blöd.
Und
ja, die Kids.
Nee, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wie die KI, wo wir gerade bei Ausgangssperre Berchtesgaden waren, die KI schlägt mir jetzt immer vor, dass ich eins von den Fotos, wo ich neulich bei euch da unten in Miltenberg, in der Zone, wo ihr da so viele Infektionen habt, Sagt der Frankfurter.
Damals.
Genau.
Ja, ist geil. Ihr habt irgendwie 2,5 mal so viel, aber gut.
Ja. Da war ich irgendwie doch Schlauchboot fahren mit meiner Tochter. Da ist so ein Foto davon, hat meine Frau geschossen, wo wir auf dem Main sind und diese fantastische KI von Apple schlägt mir jetzt immer vor, da ist ja Wasser auf dem Bild. Vielleicht möchtest du das das Video, was da ist, so ein 3 Sekunden Video drumherum, und wenn man das jetzt quasi so ineinander schmiert, dann ist es ja, also dieses Video so ineinander schmierst, dann also alle Frames übereinander legst sozusagen, dann kriegst du ja dasselbe, Pi mal Daumen dasselbe wie eine Langzeitbelichtung. Und eine Langzeitbelichtung von der Wasseroberfläche macht halt das Wasser so glatt, und wenn du das mit einem Wasserfall machst oder mit einem Fluss, dann und die Kamera ruhig gehalten hast, dann sieht das auch ganz schick aus. Und da ist aber ein Schlauchboot in der Mitte, wo ich mit meiner Tochter drin sitze, und dann schlägt es mir immer vor, ob ich nicht dieses Foto jetzt mal so total matsch wischen möchte, und ich sehe erst da so einen gelben so auf dem Foto, und dann gebe ich so, nein, das ist meine Tochter und ich, das ist der Kernmotiv von diesem. Und da denke ich mir immer so, diese Weltherrschaft, dieser Point of, wie sagt man das, die Singularität, wenn Skynet angeschaltet wird, so nah sind wir da noch nicht dran. Das ist einfach noch viel hart zu dumm, diese KI. So, und damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Apple Keynote. Haben wir letzte Woche, hätten wir eigentlich schon drüber reden können, haben wir irgendwie nicht gemacht.
Haben wir Stefan, krass verschlafen, gell?
Haben wir ja. Krass hart okay. Verschlafen. Apple hat neues Tech vorgestellt, und ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, Christoph, was kaufst du davon?
Hast du irgendwas mitbekommen?
Nein, gar nicht. Unser iPad nervt mittlerweile, weil es so alt ist, dass ganz viele Seiten nicht mehr darstellbar sind und auch ganz viel nicht mehr geht, also YouTube und sowas. Und dann immer sagt, nee, du musst die neue Version runterladen, und dann versucht man die runterzuladen und sagt dir dein iStore oder wie der heißt, sagt dir, nee, das geht nicht, dafür brauchst du ein neues Betriebssystem. Und dann willst du das Betriebssystem runterladen und dann sagt dir, nee, das Betriebssystem geht nicht auf deinem iPad. Dein iPad ist zu alt, kauf dir ein neues, du Depp. Ja, schön.
Was, also, hast du die App, die YouTube-App, oder hast du gar keine im Moment drauf? Also versuchst du auf ein iPad, wo keine YouTube-App drauf ist, eine zu installieren, oder versuchst du eine abzudaten, die schon drauf ist?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, weil fürs Installieren, wenn keine drauf ist, gibt's einen Trick, wie du an die letzte kommst. Und ich habe auch noch iPads hier liegen mit iOS 9. Also Generation iPad 2, davon habe ich irgendwie so 4 Stück oder so.
Warum hast du 4 davon?
Die haben sich angesammelt. Die sind mir zugeflogen. Also ursprünglich davon gekauft habe ich 1, aber der Rest sind so Reste iPads von meinem Vater, die hier sich ansammeln.
Also ich warte darauf, dass bald, dass sie mir dann irgendwann sagen, ja, hier FaceTime geht nicht mehr, weil dann kann ich es wegschmeißen. Also dann hat es halt kaum noch Gebrauchswert für mich. Ich weiß nicht,
ob also das irgendwann tatsächlich poppt. Ist es so, dass auf diesen iOS 9 Dingern noch, also wenn YouTube läuft noch, Netflix läuft noch, Amazon Prime läuft noch, Disney Plus läuft nicht, weil das kam so spät
Netflix
erst raus.
Auch nicht. Netflix doch. Läuft bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie das machst.
iOS 9, ich guck da Netflix auf iOS 9. Das geht.
Ja, vielleicht.
Wir reden nach der Sendung mal.
Vielleicht hattest du die App schon installiert. Ich glaube, das geht nicht, wenn ich sie jetzt installieren will.
Ja, das ist richtig.
Meine ich.
Ja, hast du noch irgendein anderes iOS-Gerät?
Ja, ein iPod Touch.
Ist der neuer?
Neuer als das iPad schon, aber ist auch nicht mehr ganz neu. Aber da ist 10er, ein 10er Betriebssystem drauf, ja.
Ja, das wird auch nicht helfen. Egal, ich überlege mir einen Trick, wie wir das hinkriegen. Das kriegen wir gelöst. Genau, aber dann jetzt mal die Frage an den offensichtlichen Adressaten dieser Frage. Stefan, was wirst oder hast du schon bestellt davon? Oder wie generell, wie hat das bei dir eingeschlagen?
Ja, ich habe bestellt.
warte, lass mich raten.
Oh ja, stimmt. Wir haben ja da unsere Diskussion, wir haben ja unter der Woche schon einmal geschrieben, und als es darum ging, was ich wohl bestellt habe, haben wir die Diskussion abgebrochen und gesagt, komm, das verschieben wir in die Sendung. So.
Stimmt, also jetzt. Ich weiß es wirklich nicht.
Das kann ja nur
eine
Fitnessuhr oder sowas sein, oder?
Wir haben nur iPhones vorgestellt.
Ach so, nee, ja, iPhones und HomePods, oder?
Ach ja, diesen knubbeligen Home-Musik.
Okay, damit hast du schon mal verraten, dass du den nicht bestellt hast.
iPhone.
Den kann man auch erst also nächste Woche, übernächste Woche bestellen.
Ach so, siehst du mal. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Dann hast du also ein iPhone bestellt. Okay. Es gibt sowas wie drei Größen, vier Größen?
Drei Mini, Größen. 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Vier.
Also vier Größen.
Mini brauche ich mir nicht so vorstellen wie damals der iPod Mini, oder?
Nee,
also nee, nee Mini, ist nicht Mini ist so groß wie ein iPhone 7 oder 8.
Ah, okay. Ja.
Oder ein SE. Okay, was? Der Stefan hatte jetzt vorher einen 10er wie ich.
Genau, ich hatte das 10er. 10er
ist ungefähr so groß wie das normale 12er, glaube ich, ne? So Pi mal Daumen.
Ja.
Bist du jetzt Abteilung riesige Hosentasche? Du hast jetzt Kind im Vergleich zu, als du das 10er gekauft hast. Das heißt, du legst jetzt mehr Wert auf Kamera. Also hast du doch Pro gekauft. Hast du das ganz Große genommen? Ja, komm, das macht am Ende nicht mehr so viel aus und du hast jetzt auch seit 2017 kein neues Telefon mehr gekauft. Will sagen, deine YNAB-Kategorie ist eh übergequollen und du hast das ganz Große Pro Max genommen.
Nee, das Pro Max kannst du erst nächste Woche bestellen. Ich hab's nochmal.
Verdammt! Ich hätte noch mehr Informationen haben können, die ich nicht.
Ja.
Aha.
Ja. Man kann nur das 12 und 12 Pro im Moment bestellen.
Dann Pro.
Ja.
Und was kostet das?
In Blau.
In Blau, ja. 1200.
Wie viele Farben gibt's denn? Wie konntest du jetzt die Farbe so erraten?
Es gibt Gold, Schwarz, Silber und Blau.
Und da nimmst du Blau?
Ja.
Ja, weil es Blau bisher noch nicht gab.
Die neue Farbe.
Toll aussieht.
Nur damit es zum Auto passt.
Ja,
Gold, beiden sind wir, oder? Doch, Gold gab es schon mal, aber aktuell in den letzten Jahren nicht.
Ja, nee, also der Hauptgrund war, dass mein Handy jetzt in den letzten und insbesondere während ich versucht habe, diese Sendung zu gucken, mich mit der Batterie einfach so nervt. Also die ist halt einfach.
Echt? Meine ist immer noch ziemlich gut.
Also vielleicht nutze ich es auch so viel am Tag oder vielleicht habe ich auch so viel Quatsch drauf, kann alles sein. Aber ich schaff's halt nicht mehr durch den Tag. Also wenn ich auf der Arbeit bin, dann ist es ganz gut, weil ich dann Hin- und Rückweg, insbesondere Rückweg habe, um es eben wieder voll zu laden oder nicht, um es zu laden. Wenn ich dran denke, in die Autohalterung reinzustecken. Aber sonst bin ich fast immer abends, also jetzt, selbst heute war ich auf der Arbeit, bin nach Hause gefahren und eben kurz vor der Sendung habe ich es auch nochmal geladen, falls ihr mir irgendwie über WhatsApp in unsere Gruppe irgendwas schreiben wollt, weil sonst wäre es halt nicht mehr gewesen. Und das war halt irgendwie so, oh nee, reichte jetzt. Und wie du mit YNAB schon richtig vermutet hast, sparen wir beide ja regelmäßig auf in unsere Kategorien rein für bestimmte Sachen. Und die Möglichkeit ist eben quasi zu kaufen, weil man es schon sich vorgespart hat, hat es dann für mich selber die Argumentation mir selber gegenüber leichter gemacht. Und ja, jetzt am Freitag kommt es dann hoffentlich.
Und was kostet es jetzt?
1230 oder so. Okay. Und ich krieg für mein altes wahrscheinlich irgendwie so 200 oder so. Das schicke ich dann wieder zu denen zurück.
Mhm, okay.
Ja. Ja, also ich bin da völlig bei dir. Ich würde wahrscheinlich auch Pro kaufen. Und wie
kostet jetzt Max dann mehr?
Wahrscheinlich nochmal ein 100er oder sowas.
100 oder 200 sogar, je nachdem, welche Größe du dann haben willst.
Ja, Pro kostet 1120.
Das Kleine aber.
Und Pro ja, das Kleine, genau. Und das Große kostet 1217, also 100 Euro. Ah, okay. Und das sind 0,6 Zoll mehr, also 6,1 und 6,7. Aber was dabei auch noch, was mich zum Pro Max treiben würde, ist nicht das große Display. Ich hatte ja mal einen Max in der 6er Serie, hatte ich ein 6S Plus mit diesem vergleichsweise riesigen Display. Ich glaube, heute sind sie noch größer. Aber ich mochte das. Ich fand das okay mit dem großen Display. Klar, das ist im Sommer in der Hosentasche schon ein bisschen, trägt das ein bisschen dick auf.
Da darfst du halt nicht mehr viel anderes in der Hose haben.
Ja, also im Winter, wenn du eine Jacke trägst und das irgendwie in die Innentasche stecken kannst oder so, oder generell lange Hosen anhast, aber wenn du im Sommer irgendwie...
Kapuzenpulli mit Bauchtaschenbeutel, super.
Ja, sowas, genau. Dann ist es nicht so problematisch, aber wenn du so eine, weiß ich nicht, so eine eng anliegende kurze Hose, wie sie heutzutage so in sind, irgendwie da hast dann so einen riesigen,
geht halt riesigen Telefon
Kasten,
Knie.
Kastenförmigen.
Ach, das ist ja interessant.
Knubbel da.
Ich habe gerade mal geschaut, wie groß mein Handy ist. Und weil es mir auch groß vorkommt, weil ich dachte, so wahrscheinlich ist es verglichen mit dem, was ihr da gerade beschreibt, ein winziges prähistorisches Gerät. Es hat tatsächlich 6,7 Zoll.
Ja, du hast doch auch so ein neues Teil. Ist
doch auch groß.
Ja.
Ja,
ich empfinde es auch als das Größte, was ich je hatte, aber es gab früher auch schon noch so größere, wo die so total albern aussahen, wenn die Leute sich da ans Ohr gehalten haben, weil es aussah, als würden sie sich ein iPad ans Ohr halten.
Das war gut.
Ja, aber
ich glaube, die stufen auch hart ab da, was das angeht, oder? Also ich meine,
kann auch sein, ja.
Ich habe zum Beispiel jetzt gerade gestern habe ich versucht, mich auf einem alten Google-Account zu authentifizieren, und dann hat der Google-Account gesagt, also ist so ein Zweit-Account, den ich noch habe. Und dann hat er gesagt, ja, da musst du jetzt hier Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Ich habe dir eine SMS an deine Nummer, die auf sowieso 8 endet, geschickt. Und dann gucke ich diese Nummer so an und denke mir, ah, das ist meine alte O2-Nummer. Ja, die SIM-Karte habe ich noch irgendwo. Die steckt in meinem alten iPhone 3GS. Und dann habe ich mein altes iPhone 3GS aus dem Schrank geholt und habe es mal ans Ladegerät gesteckt. Das hat dann eine mittlere Ewigkeit gedauert, bis das gebootet hat. Und dann hatte ich dieses iPhone 3GS in der Hand und dann merkst du erstmal, wie klein die waren. Also das war damals eine Weltrevolution, dieses Telefon. Das hat die Smartphone-Welt komplett auf den Kopf gestellt.
Wegen der Größe oder was?
Nee, weil es halt, das war die, also das 3GS war ja schon das dritte Telefon, aber das iPhone an sich hatte dieselbe Größe wie das 3GS, das erste iPhone. Und es war halt damals diese Revolution, nur Smartphone, keine Tastatur, komplett nur Display, kapazitiver Touchscreen, das war die Revolution, dieses Ganzes.
War das nicht beim iPhone, beim ersten iPhone schon das Thema?
Ja, klar. Und das 3GS ist genauso groß wie das erste iPhone.
Ah, okay.
Die haben sich damals vom Gehäuse noch nicht nennenswert unterschieden. Die hatten dieselbe Displaygröße.
Ich hab jetzt gerade vor kurzem, lustigerweise das Gerät gefunden, was ich hatte, als du das 3GS hattest. Und das hatte noch so ein Windows Mobile Zeugs drauf. Ja, das war so alt. Ja, das habe ich hier nicht mehr ins WLAN reingebracht. Weil einfach, unser WLAN als, wenn du keine Sicherheit haben willst, dann nimm halt dies von mir aus, aber nerv mich bitte nicht damit. Ja, nee, das konnte das noch nicht, es war zu modern.
Also das 3GS geht noch ins WLAN, aber ich hab's dann nicht hinbekommen, diese SMS zu empfangen, weil diese SIM-Karte scheint sich irgendwie zu deaktiviert zu haben, weil das bucht sich nicht ins Netz ein. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht ist es auch kaputt. Egal.
Aber Daten daraus zu bekommen, ist auch nicht so einfach. Ist lustig, was man dann für alte SMS und sowas findet plötzlich.
Ja, und alte Apps und so irgendwie.
Ja, so, was war denn das da? Ach, guck mal.
Genau. Überhaupt, ja. du findest ganz viele Sachen nicht. Du wischst erstmal von irgendwo in den Bildschirm rein und erwartest, dass da irgendwie so ein Control Center oder sowas kommt. Und das kommt da gar nicht. Und dann denkst du, wie hat man das gemacht auf dem alten Betriebssystem?
Aber ich muss sagen, wenn man das so in der Hand hat, plötzlich kommt so dieses haptische Gefühl, also gerade bei dem, gut, iPhone ist iPhone, das ist immer relativ ähnlich, aber dieses, das hatte unten noch so ein Schnupsi-Stift, den du dann rausmachen konntest, und diese Handgriffe waren relativ schnell wieder da und eben auch dieses Zeitgefühl, weiß ich nicht, das war 2007 oder sowas ungefähr, als ich das Telefon hatte, eben so alles, was da so mit drumrum war zu der Zeit, irgendwie ganz viel Tanzsport und so, Anfang vom Podcast, lustige Zeitreise gewesen.
Glaube ich. Ah ja, in die SMS müsste ich mal tatsächlich reingucken, da habe ich gar nicht.
Vielleicht sind da Nachrichten drin, die du gar nicht mehr gucken willst.
Vielleicht, aber ja, gerade deshalb sollte ich da reinschauen. Also einfach so.
Das erzähle ich jedenfalls nicht von er, was ich da gefunden habe.
Oh Gott.
Ja. Christoph.
Okay, das war jetzt zu viel geteased, sorry. War nicht so aufregend.
Ah, Menno. Gott, okay.
Viel wichtigere Frage, mache ich mir jetzt noch einen Drink oder dauert die Sendung nicht mehr so lange?
Naja, doch, die dauert schon noch ein bisschen. Jetzt bin ich dran danach. Also,
oh ja, jetzt hat der Bob noch zwei Themen. Also, noch 4 Stunden, alles klar, Drink.
Noch, machen wir noch einen. Um die Frage, die du mir nicht gestellt hast, auch noch zu beantworten. Ich habe nicht bestellt.
Oh ja, sorry. Bob, hast du eigentlich auch was bestellt?
Nein, alles gut. Ich hatte das ja, glaube ich, schon angedeutet, so ein bisschen durchgucken lassen, dass ich noch nicht bestellt habe, weil wenn ich jetzt bestellt hätte, dann hätte ich es genauso wie du schon direkt am ersten Tag gemacht.
Ich saß ja um 2:15 vorm Rechner und so Reload. Ja, und dann 2:05 oder so ging's los. Oh Mann. Aber 2:05 und 40 Sekunden hatte ich bestellt.
Nee, ich,
Nerd! Ich weiß von mindestens einem Hörer, der es genauso gemacht hat. Wir haben uns nämlich kurz danach ausgetauscht.
Ich ahne, wer es ist. Ja, ich auch. Die, also grundsätzlich hätte ich schon sehr Interesse an diesem Ding und meine Rechtfertigung wäre natürlich die Kamera, so nach dem Motto.
Auf jeden Fall, jetzt mit zwei Kindern, da muss ja neue
zwei
Kamera,
Kindern,
neues
also,
Kind, neue genau, Kamera. Sagt man das nicht so?
Genau. Kann eigentlich nicht rechtfertigen, dass ich dem Kind irgendwann so pixelige 4K-Videos dahin lege und sage, hier, das war deine Kindheit, dann sagt er auch, Alter, wieso ist das nicht 3D, bist du Jack im Kopf?
Was ist ja, denn, vielleicht, denn nicht mit dir?
Aber vielleicht sagt auch das andere Kind so, hier, Alter, warum hat das jüngere Kind so viel bessere Videos? Das ist doch voll ungerecht.
Ist das bei euch gerade so?
Der technische Lauf der Dinge, so ist das halt. Dafür hat das erste Kind mehr, das muss man echt so sagen, ne? Also, weiß nicht, wie viel du...
Immer so.
Wie viel du Videos von deinem zweiten Kind machst. Ich bemühe mich, da fair zu sein, aber es ist schwer, weil...
Ja, da alles, beschwert sich beim, ja meine Frau darüber, ersten, dass es aus ihrer Kindheit keine Fotos gibt, weil ihre Eltern schon die ganzen Fotos von ihrer älteren Schwester gemacht haben und bei ihr wurden dann keine Fotos mehr gemacht. Das stimmt zwar nicht, wir haben mittlerweile im Keller Dias ausgegraben, total süß von ihr, aber es sind tatsächlich wenige, also...
Es sind definitiv aber, weniger. Ich zwinge mich immer und wir haben so eine familieninterne iCloud-Foto-Sharing-Album, wo ich immer Fotos reintue. Und da habe ich natürlich ein Album für meine Große und ein Album für den Kleinen. Und klar, das Album von der Großen ist ein paar Jahre größer. Demzufolge sind da auch viel, viel mehr Bilder drin. Aber wenn man so guckt, wie viele Bilder sind so nach jetzt 5 Monaten, 6 Monaten so drin und wie viele Fotos waren nach 6 Monaten in dem anderen, dann muss man feststellen, nicht nur, dass ich nicht so viele mit der Familie share, sondern ich schieße auch nicht so viele.
Bei mir ist eher ein anderes Problem, nämlich, dass seit die Kleine da ist, es keine Bilder mehr vom Großen gibt. Also es ist ein...
Ach so.
Ich habe jetzt neulich mal, brauchte ich irgendwie ein Bild, musste er ein Bild im Kindergarten mitbringen, irgendwie ein Profilbild oder ein Brustbild, hat man früher gesagt. Ein Porträtbild.
Brustbild.
Brustbild, geiles Wort, gell?
Schön.
Und
eine ganz andere Assoziation, aber okay.
Kleine Anekdote. Im Studium meiner Mutter mussten sie auch irgendwo ein Brustbild mitbringen, irgendwie für die AStA oder was weiß der Teufel was. Und hat tatsächlich eine ihrer Kommilitonen seine haarige Brust fotografiert und hat das hingebracht.
Das hättest du auch sein können. Ich kenne jemanden, der im Studium seinen Personalausweis zeitweise mit einem Foto von einem Fußballer überklebt hatte.
Ja, oder eins, wo ich so behindert aus... Ja, alte Geschichten.
Wir haben nach der Sendung noch viel zu bereden.
Auf jeden Fall habe ich da festgestellt, dass es von meinem Sohn keine oder ganz wenig aktuelle Bilder gibt. Und als die Rosa noch ganz klein war und als sie eben noch nicht auf der Welt war, da hatte ich unheimlich viele Bilder von ihm. Also ich habe so, als er so 2 ist und so, habe ich unglaublich coole, viele Bilder von ihm. Und jetzt fast nichts. Also jetzt fällt er irgendwie hinten runter. Also bei uns irgendwie anders als bei meiner Frau. Das war früher.
Nee, also das könnte ich jetzt nicht sagen. Ich fotografiere die Große schon auch noch oft, weil sie einfach oft genug irgendwie lustigen Quatsch macht. Jetzt fotografiere ich wahrscheinlich beide gleich oft ungefähr, aber eben bei ihm nicht diesen Boost von diese Masse von Fotos, die man von dem ersten Kind gemacht hat. Aber gut, so ist das halt. Nee, das wäre meine Rechtfertigung gewesen, jetzt so ein neues zu kaufen und dann hätte ich wahrscheinlich auch das 12 Pro Max genommen, weil das hat auch diese etwas längere Zoom-Kamera und ich bin ein großer Fan der Zweifachlinse am iPhone 10. Also ich wünsche mir da oft auch noch mehr Vergrößerung, weil ich auch, wenn ich eine Spiegelreflex in der Hand habe, eher immer 70 bis 200 als 28 bis 70 drauf habe. Immer eher näher ran mit dem Bild. Ist mein Stil von Fotografie und deshalb längere Zoomlinse bitte gerne.
Ja, gut.
Aber ich...
Das wäre ja dann das Max, genau.
Genau, das wäre das Max. Und
aber das ist auch bei den 100 nur Euro. In Anführungsstrichen 65, gell?
Ja, klar, aber das sind so... Also ich würde es aus diesem Grund nehmen, wie viel Unterschied das macht. Dazu müsste man wahrscheinlich beide Telefone besitzen und eine Weile nebeneinander benutzen, um dann am Ende sagen zu können, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber so aus dem Bauch raus würde ich sagen, die 100 Euro sind dann auch schon egal und dann hätte ich das Max bestellt. Aber ich werde wahrscheinlich noch ein Jahr warten, einfach aus finanziellen Gründen. Zum einen ist meine Frau gerade in Elternzeit und wird das auch noch eine Weile sein, was es finanziell so ein bisschen schwierig macht, weil bei Elterngeld Plus kriegst du ja dann im Grunde einen feuchten Händedruck so von der Elterngeldstelle. Und trotzdem, das nächste Kapitel wird gleich zeigen, wo mein Geld sonst noch so hingeht. Und haben wir noch ein E-Bike gekauft und also
stimmt, ihr habt doch erst für 18.000 Euro Fahrräder gekauft oder so gefühlt.
Ja, sowas in der Art. Und insofern ist das iPhone jetzt mal hinten runtergefallen. Und wie gesagt, du hast vorhin über deinen Akku geklagt. Ich kann über meinen iPhone 10, den ich auch seit 2017, Ende 2017 habe, eigentlich noch nicht so richtig klagen. Das funktioniert schon noch ziemlich gut und hält schon noch ziemlich gut durch. Und insofern kaufe ich dann iPhone 13.
Ja, oder 12S oder was auch immer es geben wird. Ich habe eben das, ich weiß nicht, wie groß ist dein 10er? 64 auch oder größer?
Ja, das tatsächlich, da hast du recht. Ich habe auch einen 64er und das nervt ein bisschen. Das nervt ein bisschen sehr sogar, aber.
Ich glaube, das ist bei mir nämlich das Problem, dass der dauernd Daten hin und her schieben muss. Dass er immer wieder was auslagern muss. Bitte was?
Da muss ich jetzt auch mal gucken, wie groß meine sind. Ich glaube, das ist noch, die weiß man als Android-Nutzer gar nicht. Das wisst ihr alles.
Es gibt halt irgendwie drei Modelle und dann.
Mal gucken, ob ich das jetzt rausfinde.
Ja, und ich habe das Gefühl, der schiebt halt dauernd Apps raus und macht hier was und dann mache ich wieder zwei Fotos und dann ist wieder kein Platz drauf und dann schiebt er wieder irgendwie Daten hin. Ich glaube, das kostet auch so ein bisschen oder frisst den Akku weiter auf und ja.
128 habe ich. Naja.
Siehst du mal. Ich habe auch jetzt gleich einen 256er gekauft, eben nicht wieder das kleinste, weil ich eben auch will, dass es mindestens 3 Jahre hält. Gerne auch vielleicht noch ein viertes.
Ja, kann ich verstehen.
Das ist halt bei diesen Samsung-Dingern, die sind halt nach 1,5 Jahren, habe ich den Akku runtergenudelt. Also das ist halt.
Ich höre ihn nicht mehr. Hörst du ihn noch?
Nee.
Er schimpft jedenfalls über Akkus.
Ja.
Vielleicht sollte er auch über seine Internetleitung schimpfen. Ich rufe ihn einfach mal wieder an. Er ist nämlich gar nicht mehr da.
Ja, mach mal. Klick ihn mal wieder an. Ich hätte diese Woche über meine Internetleitung schimpfen können, aber das mache ich zwei Kapitelmarken weiter, werde ich nochmal über meine Internetleitung schimpfen.
Da ist der Christoph wieder. Er wollte noch kurz was zum Akku sagen.
Ja, ich habe gesagt, bei mir ist es immer der Akku, der Flaschenhals ist. Nach 1,5 Jahren ist bei diesen Samsung-Dingern einfach der Akku hinüber. Oder nach 2 Jahren, sagen wir mal. Aber es ist eigentlich meistens so nach 1,5 Jahren, dass ich so mehrmals am Tag lade. Ja gut, wenn man halt auf Dauerflix schaut.
Ja gut, ja stimmt, ja. Du schaust dann halt mittags irgendwie oder ja, wenn du irgendwo bist, klar.
2 Jahre ist ja eigentlich so der Klassiker, ne? Das ist ja so die Standardlaufzeit eines deutschen Handyvertrags so, zumindest früher gewesen. Und als die Dinger immer noch so Subvents. Ja, aber heutzutage kaufen nicht mehr alle Leute Handys nur noch subventioniert bei Vertragsverlängerung, sondern es gibt ja genug Leute, die Verträge haben, die ohne Handysubventionierung sind und die ihre Handys dann unabhängig von den Vertragsverlängerungen kaufen.
Ja, ich habe ja ein
Geschäft. Wie ist das bei euch?
Ich habe ja gar kein eigenes Handy. Ich krieg einfach regelmäßig.
Bei deinem Vertrag ist das dann so, dass du alle 2 Jahre Neues kriegst?
Ja, in der Regel. Also es gab jetzt, beim letzten gab es irgendwie so komische, da ist der Chef irgendwie auf so einen komischen Vertrag umgestiegen und dann gab es da irgendwie Verwicklungen, deswegen musste ich, glaube ich, auf das jetzt ein halbes Jahr länger warten, aber eigentlich ist es so, dass ich damit rechne, alle 2 Jahre ein Handy zu kriegen.
Umgestiegen ist das falsche Wort, das heißt reingefallen. Vertrag reingefallen, nicht umgestiegen.
Ja, genau. Exakt, das war's. Also er hat sich was aufschwätzen lassen. Ja, jetzt bin ich
bei dir, Stefan, zurück. Du bist auch
Vodafone und
Vertrag ohne Smartphone, oder?
Ja.
Ja, ich auch.
Also ich hatte es auch mal anders und habe dann irgendwann gesagt, naja, es lohnt sich. Oder nee, beim letzten war es, glaube ich, nochmal so, dass sich gelohnt hat. Und dann habe ich aber jetzt wieder gewechselt entsprechend raus. Okay, du hast gerade eben schon angedroht, dass du mehr Geld ausgegeben hast. Hier steht Nasplex. Christoph war kurz irritiert. Ja, ich weiß, da steht NAS und Plex. Christoph war kurz irritiert, dachte sich, der Bob hat irgendwas mit der Nase gemacht, aber nein, er hat Technik gekauft.
Ja, ach, Moment.
Wie ist das denn bei euch?
Bevor die Sache mit der Nase kommt, Bob, wie geht's eigentlich deinem Fuß? Ist er wirklich gebrochen oder ist alles wieder gut?
Das ist eine gute Frage.
Der war gebrochen, aber der Bob neigt ja schon auch ein bisschen zur Übertreibung, was seine Verletzung angeht.
Also bei Krankheiten nie. Also wenn der Bob
erinnere dann nur an
Krankheiten
an das Straußenei-großen Bluterguss damals, als wir uns beim Surfen irgendwie so ein bisschen verrangelt haben. Nee,
der ich Bob dachte, das sei eigentlich Fußball groß gewesen.
Ja. Ja, genau.
Wassermelonen großer zu Bluterguss.
Medizinball schwer.
Aber du hast ja letztes Mal gesagt, der kleine Zeh oder welcher Zeh auch immer, wäre blau gewesen. Und blau ist ja meistens doch ein Hinweis darauf, dass es gebrochen ist. Und hat sich das bewahrheitet oder?
Das weiß ich nicht, weil es nie geröntgt oder so worden.
Ja, also ist es länger blau geblieben oder?
Ja, so für, also die übliche Zeit, die so ein blau-lila Fleck, der dann irgendwann so ins Grüne und Gelbliche übergeht, das hat es schon gemacht. Und es hat auch noch mindestens eine Woche, wenn nicht zwei, wehgetan beim Laufen. Mhm. Ist dann immer sanfter geworden. Irgendwie so nach 2,5, 3 Wochen ist mir dann mal meine Tochter, da hatte ich eigentlich gedacht, ich hätte es überstanden, ist mir meine Tochter auf den Zeh draufgetreten, da hätte ich wieder schreiend durch die Wohnung springen können.
Mit ihren
insofern,
15
da ist,
Kilo.
Ja, genau, mit ihren 15 Kilo, aber es hat gereicht. Insofern, ich vermute schon, also gebrochen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es nach 2 Tagen weg war. Also das hat schon sich länger gezogen.
Sehr Respekt.
Und insofern, ja, irgendwas ist da kaputt gewesen.
Also dann, was ist jetzt mit deiner Nase?
Meine Nase ist ohne E und demzufolge ein Netzwerkspeicher, ein Network Attached Storage, dafür steht die Abkürzung NAS. Wie macht ihr das denn? Wo habt ihr eure ganzen Daten? Wo habt ihr eure Datengrab für eure
jetzt
ganzen
Daten? Jetzt muss er uns wieder demütigen, nur weil er besser backupt als wir.
Okay. Es geht nicht um Backup. Backup ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, das wollte ich heute gar nicht aufmachen.
Also ich bin ja
also
ganz
externe Platten, ja?
Ich habe zwei Dinge. Ich habe einmal externe Platten, mehrere, wo ich natürlich vollkommen den Überblick verloren habe, wo was ist. Dann habe ich zusätzlich noch eine Partition auf meinem Geschäftscomputer, wo ich auch noch Dinge hinspeichere. Also so Fotos sind meistens auf meiner externen Festplatte und auf meiner persönlichen Partition auf meinem Geschäftscomputer. Das ist meine Datensicherung.
Okay, ich wollte niemanden demütigen, weil bei mir ist es bisher genauso gewesen. Also ich meine, Backup ist ein anderes Thema, da bin ich, glaube ich, ziemlich vorbildlich, weil das habe ich schon seit Jahren.
Gleichzeitig auch mein Backup übrigens.
Ja, okay.
Aber immerhin, zwei verschiedene Orte, gell?
Ja, und wenn es regelmäßig dahin kopiert wird, ist es ja. Mehr willst du ja nicht.
Das ist Offsite, das ist schon mal ziemlich in Ordnung.
Ja, und das regle ich darüber, dass ich nicht so einen unendlichen Dropbox-Account habe, sondern dass meine Dropbox immer voll läuft und dann mache ich es leer und verteile es eben auf diese beiden Dings oder beziehungsweise kopiere es auf diese beiden Dings und dann ist die Dropbox wieder leer. Also von daher, das ist jetzt für die Fotos, das sind aber auch meine meisten Daten. Also eigentlich habe ich sonst so gut wie keine Daten.
Also das sind doch die Sachen. Wichtigen Daten, oder?
Ja, klar, das sind
schon.
Die, wo du
alles
schreist,
andere ist irgendwie
wenn man die wegnimmt,
in irgendeinem
ja?
Google-Account hängen irgendwelche Sicherungen von irgendwas so was auf dem Handy halt noch so rumfällt. Aber sonst hat man doch keine, was hat man ja noch für Daten?
Ja,
das irgendwelche Einstellungen hat man doch sonst nur, oder? Weil die brauchen ja keinen Platz mehr.
Nee, also zum einen irgendwie eine Sammlung von alten MP3-Files, so die man noch sammelt oder gesammelt
hat. Die habe ich noch auf alten DVDs, die fliegen hier noch rum.
Ja.
Und Festplatten halt, ne? Also.
Ja, Filme, selbst gedrehtes Zeug, was vielleicht vor der iCloud mal irgendwie noch.
Christoph, ich habe gerade unseren Feuer- und Eisfilm wiedergefunden.
Ah, schön. Den
ja, sowas,
kann ich auch noch irgendwo rumfliegen. Ja, der ist super.
Ja, aber da hat man
vielleicht auch
die Rohdaten und die Schnittdateien und so. Und dann.
Die Rohdaten habe ich noch gehabt, aber den fertig gerechneten Film habe ich nicht mehr. Und das Programm, mit dem ich damals den Film gemacht habe, habe ich natürlich auch nicht mehr. Also weil ich das noch Windows PC mit, weiß ich nicht, was wir da geschnitten haben, gemacht
habe. Das heißt, du hast den Film nicht mehr, oder was?
Doch, ich habe den fertig gerechneten Film habe ich jetzt gerade wiedergefunden.
Ach so, okay.
Ja.
Genau, nee, aber mir ging es bis vor wenigen Tagen ging es mir genauso. Ich hatte einen Sack voll externe Platten. Ich hatte irgendwie so ein RAID Array von externen 2,5 Zoll Platten an meinem Raspberry Pi hängen, wo mein Plex drauf lief. Also diese Media Center Software, die das dann auch auf dem Apple TV so schön zur Anzeige bringt, wo du dann da dein privates Netflix hast mit deinen gerippten DVDs.
Das genieße ich im Moment, wenn ich jetzt viel Homeoffice mache. Ich habe bei ihr Mediathek von Dreisat, wenn die diese Konzerttage machen, da kann man sich auch immer ganz viele coole Konzerte runterladen. Und dann kannst du das so im Hintergrund mitdüdeln lassen, so ein paar Konzertfilme, und hast halt Musikunterhaltung. Und wenn es mal geil wird, kannst du auch mal schnell hingucken.
Genau. Ist echt schön. Ich hatte das halt mit so externen Platten am Raspberry Pi, und die waren jetzt auch alle irgendwie voll, und dieses USB am Raspberry Pi, das ist auch so ein bisschen flaky, vor allen Dingen, wenn du das dann zu so einem RAID Array zusammen machst und eine Platte verliert da irgendwie mal kurz ihren USB-Dingsi, dann ist gleich das ganze RAID Array in heller Aufregung, und also das ist alles ein bisschen frickelig gewesen. Und lange schon hatte ich irgendwie dieses Gefühl, ich müsste das mal revolutionieren und hätte gern so ein NAS, und dann guckt man halt immer so, was es so gibt, und irgendwie kam ich dann bei Synology raus, weil es ist so ein bisschen der Marktführer, das Gerät, was man so haben will. Es gibt dann auch QNAP und Asus Store und so andere Geräte noch, die man auch, die sicher auch toll sind, aber nur nach ein bisschen Recherche bin ich dann bei Synology gelandet. Und dann habe ich mir jetzt über die vergangene Zeit so ein bisschen Festplatten geshoppt. Also ich wollte jetzt nicht auf einen Schlag, wenn du so das Komplettset haben willst, dann ist das so, wenn du alles neu kaufst, einfach mal ein Taui, wenn du so raushaust für so ein Ding.
Du kriegst ein halbes Fahrrad für.
Ja, mit ein Viertel. Mit
naja, ein Achtel.
mit neuen Platten und eins von den größeren Synology-Geräten. Du kannst da sicher auch günstiger einsteigen. Also habe ich jetzt bei eBay eine Weile lang angefangen, Platten, die noch neu genug sind und noch okay genug sind, zu kaufen. Das zieht sich jetzt schon über Monate, weil ich da sehr wählerisch war. Ich wollte Platten, die nicht zu alt sind und wo die Smart-Werte noch in Ordnung sind. Die Leute sind zum Glück ziemlich schlau und veröffentlichen auf eBay dann auch immer Screenshots von den Smart-Werten der Platten, sodass du gucken kannst, wie gut ist die Platte noch, wie viel Betriebsstunden hat die schon und solche Sachen. Und da war ich dann ziemlich wählerisch, habe mir sehr viel Zeit gelassen. Ich glaube, ich ersteige da jetzt schon über ein halbes Jahr oder so, habe ich jetzt da Platten ersteigert und gar nicht so viele. Und dann habe ich jetzt am Schluss einen NAS gekauft, und zwar eine Synology Disk Station mit vier Slots, und die Platten da jetzt eingebaut und dann dieses ganze USB-Gebamsel am Raspberry Pi mal aufgelöst und meine ganzen Daten darüber kopiert und mein Plex auf die Synology installiert. Und das hat jetzt dann auch den Vorteil, dass jetzt auch so Sachen wie Live Transcoding funktionieren, weil die Synology doch einen sehr potenten Prozessor hat und in der Lage ist,
da ist deutlich mehr Dampf drunter als unter so einem Raspi, gell?
Ja, es kommt auch an, was du für ein Modell kaufst, aber ich habe jetzt eine mit einem Intel-Prozessor drin, und insofern, ja, da ist deutlich mehr Dampf als so ein kleiner ARM-Chip. Die heizt vermutlich auch sehr viel mehr Strom durch, und die hat auch Lüfter und all sowas, was der Raspi alles nicht hat. Insofern, klar, das kommt dann mit entsprechenden Nachteilen auch, aber ja, so, das ist jetzt so mal die ultimative Plex-Maschine. Und nebenbei aber auch eben halt ein sehr, sehr guter Datenspeicher. Das heißt, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man diese Dropbox-App so in den letzten Jahren beobachtet hat, die nervt ja schon so ein bisschen, ne? Also seit sie das irgendwie umgestellt haben und das Gefühl haben, sie müssen da irgendwie zu so einer Art Document-Management-Superstore werden, und File-Sync ist nicht mehr nur so, das machen wir so nebenbei auch noch, aber eigentlich sind wir irgendwie keine Ahnung was. Die würde man ja am liebsten mal deinstallieren, diese verdammte Dropbox-App, und das kann man zum Beispiel mit so einem Synology-Ding auch machen, weil das Teil hat so eine Cloud-Sync-App, mit der es genau nur eine Sache macht, nämlich File-Sync, und dann definierst du einfach auf deinem NAS-Laufwerk irgendeinen Ordner und sagst, den Ordner bitte da meine Dropbox rein synchronisieren, und dann hast du ja deine Dropbox da drin und kannst natürlich über deinen Windows Explorer einfach auf deinen NAS gehen, in diesen Dropbox-Ordner rein, siehst da deine ganze Dropbox. Wenn du da irgendwas reinschiebst, dann merkt die Synology das sofort und synkt das mit der echten Dropbox im Hintergrund. Aber ich brauche auf meinem Windows-Rechner oder meinem Mac-Rechner oder was auch immer, wo ich darauf zugreife, brauche ich diese Dropbox-App nicht mehr. auch auf meinem Firmenrechner zum Beispiel, wo ich das gar nicht installieren dürfte, auch der kann einfach mit /NAS, zack, bin ich auf dem NAS-Laufwerk und kann auf die Dropbox-Daten zugreifen, wenn ich da mal irgendeinen File brauche, was da drin liegt. Sehr praktisch. Auch Google Drive und Nextcloud und alles, was man noch so irgendwo rumliegen hat, kannst du da alles dann so unifyen in einen Ordner rein. Habe ich jetzt seit nicht ganz einer Woche und macht mir im Moment sehr viel Freude, meine Daten zu konsolidieren. Ich habe noch ein paar externe Platten hier in einer Umzugskiste liegen, die ich schon seit Wochen und Monaten, eigentlich fast seit Jahren nicht mehr angeschlossen hatte, wo ich hoffe, dass die noch anlaufen. Und ich bin gerade so ein bisschen dabei, so jeden Tag eine Platte so anschließen, gucken, was ist da drauf? Ist das irgendwie gedupliziertes Zeug, was ich doch noch schon irgendwo später nochmal gesichert hatte? Oder ist es tatsächlich irgendwas, was noch aufhebenswert ist? Und dann drauf kopieren aufs NAS und von dort läuft auch nochmal ein Backup-Job, der jetzt gerade so an seinem initialen Upload ist, in die Cloud, also ein bisschen verschlüsseltes Backup irgendwo zu Backblaze, in dem Fall Backblaze B2, damit das Ganze auch noch ein Offsite-Backup hat, falls in dem NAS mal eine Platte kaputt gehen sollte, eine Platte darf mir ausfallen, dann ist die Redundanz noch gegeben. Wenn zwei Platten gleichzeitig ausfallen würden, wäre das halt auch weg. Insofern gibt es da noch ein Offsite-Backup. Oder falls hier mal ein Einbrecher kommt und das Ding mitnimmt oder ein Blitzschlag oder sowas. Ja, und jetzt bin ich das gerade so alles am Konsolidieren und Aufräumen und ach, Plex funktioniert wieder richtig schön und ja, es ist gerade so, das neueste technische Spielzeug macht gerade sehr viel Spaß an der Stelle, weil es so Ordnung in die Daten bringt. Genau. Und dann macht auch Mediathek View Download wieder mehr Spaß, weil man jetzt wieder Platz hat.
Ja, das ist gut. Okay.
Wie ist das? Du hast einfach eine fette USB-Platte an deinem Raspberry hängen, oder wie ist das?
Ja, genau. Ich habe eine 2-Terabyte-Platte, glaube ich, an dem Raspberry hängen. Und da waren dann aber auch nur quasi mein Mediathek-Zeug drauf. Und sonst nichts. Und ich habe noch eine zweite Platte am Apple-Router, welcher auch immer das war, hängen für Backup, also wo das, wo der eine Rechner ein Backup hinmacht. Und der Rest der Platte, da schiebe ich, das nennt sich Datenhalde und ist genau das.
Ja, genau.
Also wo halt irgendwie, ja, Fotos nochmal gesichert werden und Sneakpot-Sendungen. Ich habe irgendwie seit Folge 300 kann ich es alle nochmal neu schneiden oder sowas. Nicht, dass das machen müsste, aber es geht.
Das heißt, du hebst die Rohdaten auf?
Ja.
Aber oh, da bist du besser als ich.
Ich weiß auch nicht, warum ich es mache, aber irgendwann habe ich damit mal angefangen und ja, dann macht man es halt.
Ich hebe alle fertig geschnittenen Sendungen in unkomprimiert, also in FLAC auf. Auf einem Amazon S3, aber
377 ja. Ist die älteste, die Frau in Schwarz.
Oh, dieser Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe Horrorfilm. Nee, fand ich ziemlich gruselig.
Mhm. Oh, das ist mir noch in die Sneak gegangen.
Ja. Das war alles mit draußen und anderen Leuten, ne? Das macht man nicht mehr.
Ja. 2015. Das ist echt schon lange her.
Wow.
Tja.
Okay, aber wir haben noch andere Themen für die Sendung, glaube ich zumindest. Oh ja, der Bob hat hier noch mehr Mediengedöns produziert und er hat getwitcht, wie er programmiert hat, habe ich aufgeschrieben. Ich habe auch Ausschnitte geguckt, aber wenn man das nicht so live mitguckt.
Was ist denn Twitch?
Twitch? Nee, sowas Twitch. Wie Twist, dieser Tanz.
Hört letzte Folge, dann da erklären wir das.
Genau. Ich wollte jetzt gerade, warum fragt er das? Da hat er doch letzte Woche erklärt bekommen.
Also, jemand hat dir zugeschaut beim Programmieren. Wie viele waren es, Bob?
Wie viele Zuschauer hattest du?
Insgesamt haben 17 Leute reingeschaut, aber echt, die meisten davon sind kurz danach wieder gegangen. Ich glaube, so ein, zwei haben die ganze Zeit geguckt. Und unter anderem unser auch Sneakpot-Hörer Carventil, der ja auch ein, selber, glaube ich,
hatten vergessen, das Fenster zu schließen, während sie nebenher irgendwas anderes gemacht haben. Nee.
Da sage ich jetzt gar nichts zu.
Hast du zugeschaut?
Ja. Ja, und auch aktiv beteiligt sich. Also es gibt jetzt
Carventil, haben wir doch mal getroffen in der Sneak, oder?
Ja, nee, das nie, glaube ich nicht. Aber ich hab Carmen Thiel mal auf dem Kaffee getroffen, ja. Es gibt jetzt Dinge in dem Code meiner Software, die so heißen, weil da Leute im Chat waren. Also Diskussionen, die sich im Chat mit den Chattenden oder mit in diesem Fall Carventil entsponnen haben und ja, dann rückwirkend sozusagen auf den Code Einfluss genommen haben.
Okay,
und
drei Schritte zurück. Was hast du programmiert?
Achtest du auf den Code oder auf die Kommentare oder auf beides oder wie läuft denn das?
Ja, auf beides. Ich habe ein Fenster mit dem Chat direkt unmittelbar neben meiner Entwicklungsumgebung und wenn ich aus dem Augenwinkel Blink wahrnehme, dass da was. Oder? Ja, so viele Leute waren ja da jetzt zum Glück nicht. Insofern, das hielt sich in Grenzen und damit konnte ich das noch ganz gut mitscannen, dass da mal was geschrieben wurde. Und dann liest du halt diesen zweizeiligen Kommentar und dann antwortest du da direkt live drauf. Du hast ja den Audiorückkanal.
Und der Zuschauer oder die Zuschauer, die da Kommentare geschrieben haben, die kann sich auch aus mit Programmierung oder die haben einfach gesagt, oh, guck mal hier, die Felder, die sind alle so schön rot, mach doch mal ein bisschen mehr grün und so.
Nee, also Carmen Thiel selbst ist auch Entwickler, allerdings auch zum Beispiel nicht .NET-Entwickler. Ich bin ja im .NET zu Hause, also C-Sharp als Programmiersprache und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann entwickelt er selber in Java. Und die Sprachen sind natürlich nicht so wahnsinnig weit weg voneinander, aber die Frameworks sind halt komplett unterschiedlich. Und insofern, ich hatte im Nachgang noch mal ein bisschen Kontakt mit ihm und seine Aussage war, das war mal interessant, in dieses andere Feld reinzugucken und jemandem zuzuschauen, der in diesem anderen Feld, was irgendwie verwandt, aber dann doch anders ist, sich auskennt und da was macht. Und dann schaut man mal zu und hat halt das Gefühl so, ich verstehe vielleicht nicht jede einzelne Sache, warum das jetzt in dieser Programmiersprache oder in diesem Framework so gemacht wird, aber ich sehe ungefähr, wie dort so die Muster sind und man kann dann mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, ohne jetzt sich selber, weiß nicht, ein Buch zu kaufen und sich das Zeug einzuarbeiten und da selber versuchen, irgendwas auf die Wege zu
Du musst ja mal ein bisschen was programmieren.
Sondern man macht da mal so einen Stream an und guckt mal jemandem zu, der weiß, was er tut und da würde ich jetzt mal von mir behaupten, weil ich mache das schon seit 20 Jahren beruflich, dass ich in dem Feld ungefähr weiß, was ich tue. Und dann als jemand, der in einem ähnlichen, aber dann doch benachbarten Feld unterwegs ist, einfach mal über den Tellerrand zu gucken, das scheint wohl zumindest für ihn die Faszination ausgemacht zu haben. Und das kann ich von mir selber auch sagen, weil ich habe tatsächlich auch schon andersrum Programmierstreams von Java geguckt, wo dann so Erinnerungen hochkommen, dass ich Java irgendwann mal in der Uni gemacht habe, was ja aber auch schon ein bisschen her ist. Und halt einfach
fürchterliche
auch Entwicklungen, die da in den letzten 10, 15 Jahren passiert sind, nicht mitbekommen hat.
Java hat der und Stefan denkt so, mir jetzt
gucke ich mal so einem Java-Programmierer bei der Arbeit zu. Geht mir umgekehrt genauso, dass ich denke so, vielleicht haben andere Väter auch schöne Töchter und was ist denn mit diesem Java passiert in den letzten 15 Jahren, wo ich nicht hingeguckt habe? Vielleicht ist das ja auch toll. Und genau.
Bei Java ist der Stefan verzweifelt.
Wie gesagt, mir ich ein bisschen.
Bob, hörst du uns überhaupt?
Ein kleines Tool, das ich für mein Smart Home brauchen nicht, werde, programmiert und habe das auf Twitch gestreamt. Das kann man jetzt da noch einige wenige Tage lang abrufen. Dann löscht sich das auf Twitch selbst. Damit das nicht passiert, habe ich das Video auch, also damit das nicht weg ist, habe ich das Video auch auf YouTube hochgeladen, wo man es dann noch später angucken kann. Und das war jetzt Part 1. Ich werde an diesem Tool noch weitermachen und ich werde die weitere Arbeit daran dann auch weiter streamen in vermutlich unregelmäßigen Abständen. Ich werde das immer auf Twitter ankündigen und wenn man es live eben verpasst, dann geht es auf YouTube dann im Zweifel weiter, ein, zwei Tage später. Die Files so mit, wenn du dann so 1,5 GB versuchst zu YouTube hochzuladen, das dauert schon einen Augenblick, so ein Upload, mit meiner Internetleitung vor allem. Aber irgendwann hat man es dann geschafft und dann kann man das auf YouTube veröffentlichen. Und ja, wer weiter zugucken will, ist weiterhin eingeladen.
Und jetzt holen wir den Bob, glaube ich, mal wieder neu dazu, oder?
Ja. Bob, hörst du uns?
Seid ihr noch da?
Sau lustig. Nicht mehr da. Sau lustig.
Sau stark.
So, ich glaube, das kann man fast so drin lassen.
Natürlich lassen wir es so drin.
Wir quatschen einfach mal rein. Ja, klar. Jetzt holen wir gerade den Bob wieder neu rein. Da stellen wir so kluge Zwischenfragen und erzählen so lustige Geschichten.
Ja.
Vielleicht solltest du einfach nochmal. Bob, da bist du wieder.
Da bin ich wieder.
Wir haben dich die ganze Zeit gehört, das war ganz gut.
Ja.
Wir haben Zwischenfragen gestellt, die hast du nicht
kommentiert. Anekdoten erzählt, du hast einfach weitergeredet.
Ja, weil ich nichts von dem gehört habe. Das war eine schöne Studiolink-Fehlfunktion. Was wolltet ihr denn wissen?
Macht doch nichts. Es war sendefähig, wie wir es gemacht haben.
Okay. Na dann, senden wir es so und ich höre es mir später an.
Ja, du hast instinktiv immer gemerkt, was wir gerade fragen wollten und hast darauf geantwortet. Das war perfekt.
Ach so, na dann, es ist ja, Gedankenübertragung hier.
Genau.
Ja, super.
Der genau. Christoph wollte seine Studiumserfahrung mit Java noch berichten.
Ach so, ja, das möchte ich jetzt aber schon noch hören.
Ja, es war absolut demütigend. Stefan hat alles versucht, es mir beizubringen. Es war wirklich, da ich ja vorher nur Pascal-Erfahrung hatte, habe ich das mit der objektorientierten Programmierung gar nicht verstanden und habe dann schnell auf Geografie umgesattelt, weil ich gemerkt habe, so das mit dem Java, das war nicht das, was ich erwartet habe.
Geografie? Hast du nicht Geologie?
Ach, erst viel später. Ach so. 2 Jahre später. Nee, erstmal zur Geografie. Bei Lamping waren wir doch dann.
Ja, wir das doch war super.
Botswana, Namibia vorlesen.
Ach, das war so schön. Ja, ich habe in meiner Diplom, also ich habe damals im ersten Semester Java gemacht und dann quasi in meiner Diplomarbeit. Und es war halt einfach im Nachhinein keine kluge Idee, in der Diplomarbeit eine Sprache nutzen zu müssen, die man halt fast nicht kennt. Also es wäre so, wie wenn ich jetzt meine Abschlussarbeit auf Französisch geschrieben hätte, da wäre ich auch ähnlich weit gekommen. Also, ich habe ja am Ende mein Diplom gehabt, aber es war sehr schmerzhaft.
Ja, und was für eine Sprache kannst du besser? Oder kannst du irgendeine Programmiersprache deutlich besser? Oder konntest du zu Diplomarbeitszeiten?
Nö. Programmieren hat mich nicht so interessiert. Konzepte, okay. Cool, ja, okay. Aber so echtes Programmieren? Oh nee, das ist viel zu computernah, das mag ich nicht.
Sehr gut. Tja, ja, ich mache ja immer so ein bisschen beides beruflich. Und ja, wenn ich mal
aber Ruhe. Du hackst schon jeden Tag irgendwie auch Code in so einen Computer rein, oder?
Ja, die meisten Tage ja, doch schon. Also ich bin immer sehr froh, wenn ich mal einen ganzen Tag habe, wo ich nur Code hacken kann. Das sind die entspanntesten und schönsten Arbeitstage. Weil da kann man sich komplett.
Liegt aber jetzt nicht am Homeoffice, ja?
Nee, das
nur nochmal betonen.
Nein, das liegt nicht am Homeoffice. Die meisten anderen Tage sind halt durch irgendwelche Meetings und irgendwelche Besprechungen und wie du genau sagst, Konzepte und Planungen und irgendwie Anforderungsanalysen und so ein Kram, gehen so Tage mit Diskussionen drauf, wo man am Ende das Gefühl hat, so richtig viel weitergekommen sind wir heute nicht so. Wir haben viel geredet und wenig geschafft.
Und wenn ich so Meetings mache, also ich muss ja auch hin und wieder zu Meetings einladen, dann mache ich die eigentlich immer kürzer, als ich denke, dass wir brauchen. Also wenn ich sage, oh, wir brauchen da so 35, 40 Minuten für, halbe Stunde Meeting. Ja, 20, 25 Minuten, Viertelstunde Meeting. Damit ganz klar ist, hier wird nicht rumgelabert, hier wird zack, das Thema besprochen und dann ist wieder Feierabend. Also ich kann das nicht haben, wenn da irgendwie so Meetings anlaufen, wo schon klar ist, okay, wir haben jetzt 1,5 Stunden Zeit und wir haben eigentlich nur für 20 Minuten Programm. Also wie so ein normaler Sneakpot.
Ich meine, es ist eher so, dass man sich mit irgendwelchen Leuten trifft, die jetzt nicht unbedingt aus so IT-Kontexten sind, sondern die halt irgendwie Anforderungen an die IT stellen. Und die haben dann Wolkenkuckucksheime in ihrem Kopf, die du ihnen da erstmal rauskratzen und danach umformatieren musst. Und da wird dann halt viel diskutiert, wo du das Gefühl hast, so am Ende des Meetings, ich kann immer noch nicht greifen, was wir eigentlich programmieren müssen. Wir müssen da nochmal 5 Meetings dranhängen, bis wir alle on the same page haben, weil das so und klar, das ist auch Teil des Jobs und der macht auch irgendwie Spaß, aber das finde ich so ein bisschen der anstrengendere, weiß ich nicht. Manchmal ist das der Prozess, der langwieriger ist und deshalb vielleicht ein bisschen schwerfälliger und wo man am Ende des Tages nicht unbedingt das Gefühl hat, dass man heute den großen Wurf gemacht hat. Klar, wenn du dann so 4, 5 von diesen Meetings hinter dir hast, irgendwann kommst du dann, destillierst du das so ein bisschen runter und hast dann vielleicht was Greifbares. Aber die richtig befriedigenden Arbeitstage sind die, wo ich mich vielleicht mal morgens oder meinen Teams einfach einen ganzen Tag auf nicht verfügbar stelle und mich mit dem Kopf in Code hänge.
Mhm.
Weil da hast du dann am Ende des Tages wirklich, dass du sagst, und dieses Feature geht jetzt und dieses Feature geht jetzt und die Software kann jetzt was mehr, was sie gestern noch nicht konnte und ich kann das sehen und ich kann damit drauf rumklicken und ich kann das ausprobieren und wenn ich das den Anwendern gebe, dann werden sich manche davon freuen, dass das jetzt funktioniert. Und manche werden mich anpöbeln, weil sie irgendwas gefunden haben, wo es nicht funktioniert, was ich nicht gesehen habe, dass es nicht geht.
Klar, hoppala.
Bugs gibt's immer, es ist halt so. Aber auch dann gibt's wieder irgendwie den nächsten Tag, wo ich dann sage, okay, und dieser Bug, den der Anwender XY in Botswana da jetzt gefunden hat, jetzt mache ich mal 2 Stunden nichts anderes, als zu suchen, warum das so ist und es zu fixen. Und auch das ist dann wieder ein befriedigendes Gefühl. Und das, ja, und den anderen halben Tag bin ich ja wieder in irgendeinem Meeting und rede über irgendwelche SAP-Integrationen. Das ist dann wieder
ja gut, anders. Aber muss ja trotzdem sein. Also das ist ja das, was mir bei uns dann manchmal fehlt, wenn Offshore entwickelt wird, dass alle ein Verständnis haben und dann muss aber jemand es trotzdem zusammenschreiben und wohin schicken. Und du bist halt als Entwickler dann mit dabei und hörst eben die Anwender sprechen, die dann irgendwie in einem Nebensatz den wichtigen Satz für dich sagen, wenn du an der nächsten Stelle bist, wo du entwickelst und nicht genau weißt, was du da jetzt machen sollst.
Ja, und ich bin so ein bisschen beides. Also ich wir haben auch noch Entwickler, die den ganzen Tag nichts anderes machen als coden. Und ich sitze so ein bisschen dazwischen. Und ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum es mir mal Spaß macht, sowas zu twitchen. Weil das ist nur für mich. Die Anforderungsdefinition ist in meinem Kopf und die ist live. Und wenn ich beim Entwickeln merke, nee, ich mache das jetzt so, dann mache ich das so. Dann muss es mit niemandem abstimmen. Ich muss von niemandem genehmigen lassen, dass das so sein soll. So, ich mache einfach.
Wenn man immer so entwickeln könnte, das wäre
genau. Oder? Und wenn
ich auch wieder anfange zu programmieren.
Ich irgendwo der Meinung bin, ich muss hier einen schweinischen Shortcut nehmen, dann nehme ich den einfach. Und wenn ich irgendwo der Meinung bin, ich muss das hier total schick und ordentlich machen, dann mache ich das. Und ja, und natürlich, es geht viel schneller, ja, weil das ist halt ein kleines Tool, was ich da jetzt programmieren will. Das wird jetzt vielleicht noch, was weiß ich, 4, 5 Sitzungen. Gut, das sage ich jetzt. Wahrscheinlich werde ich noch irgendwo an eine Stelle kommen, wo ich mir für 6 Sitzungen an einem Feature die Zähne ausbeiß. Aber
2038 ist dann auch fertig.
Genau.
Folge 1240. Der Bob ist fertig mit seinem Programm. Ja gut, es läuft jetzt auf einer Umgebung, die keiner mehr hat, die keiner mehr nutzen kann und auch dieses Twitch. Was ist das?
Genau.
Aber Podcast, das gibt es immer noch.
Dieses Twitch, wo keiner mehr ist.
Aber immerhin.
Aber da hat der Bob jetzt 2000 Follower, die sich nicht mehr einloggen.
Es ging doch in deinem Programm irgendwie um Glühbirnen, die an- und ausgeschaltet werden, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, es geht um Temperaturkurven.
Ah, okay. Es geht in die gleiche Richtung, ne?
Ja, Smart Home. Ja.
Ja. Okay.
Ja. Genau. Ja, also da geht's weiter und mehr. Ach so, genau. Eine Sache noch. Der erste Stream, den ich angekündigt hatte auf Twitter. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand von unseren Hörern und Hörerinnen geklickt hat oder gedacht hat, dass da was losgeht. Da habe ich kühn behauptet, um 22 Uhr startet der Stream. Hat er dann nicht gemacht. Man denkt ja, dass Audio bei einem Podcaster ein gelöstes Problem ist.
Ja.
Aber war doch nicht so. mein ganzes Audio-Setup hier mit dem Mikro und allem ist gebaut für Mac. Und die Software ist auf dem Mac und vor allen Dingen mein Audio-Interface, mit dem ich diese halbwegs rauschfreien Sound hier in dieses Gerät reinbekomme, ist Firewire. Und der PC, der Windows-PC, auf dem ich entwickle und auf dem ich auch streamen wollte dann, der hat kein Firewire, weil sowas hat man heutzutage nicht mehr. Insofern konnte ich das Audio-Interface da nicht anschließen. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, dann machst du halt irgendwie über ein Audio-Out von dem Audio-Interface. Das hat ja auch so ein Line-Out, wo du den Ton einfach so direkt auf Analogkabel rausholen kannst. Ich dachte, dann steckst du das einfach in den Line-In von diesem Rechner und dann hat er ja den Ton, ja. Dann ist der ganze Vorverstärker-Kram und so, das kannst du alles von dem Audio-Interface benutzen und dann gehst du halt analog in den Computer. Ja, dann hörst du dir mal so eine analoge Soundkarte von so einem Laptop an. Da setzt du dir mal einen Kopfhörer auf und hörst dir mal an, was da reinkommt. Das rauscht und spratzelt und also das ist wirklich nicht anzuhören. Das ist fürchterlich. Nur dadurch, dass du mit einem Line-In-Kabel in den Computer reingehst, ist das Audio im Arsch komplett. Dann habe ich so eine Docking-Station hier von diesem Computer über USB-C, wo dann die ganzen Monitore und so dranhängen. Dann dachte ich mir, okay, in so einer Docking-Station, da ist kein Hochfrequenz-CPU, die da mit 2 Gigahertz rum elektromagnetisiert, sondern das ist ja irgendwie ein eigenes Gehäuse, 20, 30, 40 Zentimeter weg vom Rechner. Da drin wird ja wohl wenig genug elektromagnetische Störung sein, dass es nicht so spratzelt. Da reingesteckt, noch furchtbarer. Da war überhaupt kein vernünftiger Ton rauszukriegen. Ich weiß nicht, was die bei Lenovo mit ihren Dockingstations machen. Das Ding kannst du fortschmeißen. Und dann musste ich halt irgendwie gucken, wie ich Audio über Netzwerk gestreamt von einem Mac auf einen Windows-PC bekomme, um das dann in den Stream zu injecten. Und damit habe ich den ganzen Abend verbracht, an dem ich kühn angekündigt hatte, dass ich heute mal streamen werde. Habe ich dann 2 Tage später gemacht, als ich das dann alles gelöst
habe. War da jemand dabei, der darauf gewartet hat, dass was passiert, oder?
Ich hatte halt auf Twitter gesagt, um 22 Uhr geht's los. So um 20.40 Uhr oder so, schätze ich, hatte ich das angekündigt. Und ich dachte mir so, in 1.20 werde ich ja wohl dieses Audio-Setup aufgebaut kriegen. Ja, habe ich halt nicht. Und dann habe ich irgendwann auf Twitter dann gesagt, so ja, nee, hat nicht stattgefunden, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob da jemand drauf gewartet hat.
Den Tweet habe ich wiederum gesehen, den hatte ich gar nicht gesehen.
Und dann habe ich halt noch 2 Tage gebraucht, bis ich den ganzen Käse gelöst hatte und dann tatsächlich losstreamen
konnte. Wie ist es jetzt?
Das Audio geht jetzt in den Mac rein und wird über NDI, was so ein eigentlich für Video da ist, ist so ein Standard, der benutzt wird, wenn du viele Videokameras, wenn du irgendwo einen zentralen Schnittplatz hast und du hast Video, was irgendwo reinkommt und du willst Video über Ethernet weiterschicken, dann wird es einfach unkomprimiert, das sind teilweise Gigabit-Ströme, die da laufen, knallt ja einfach das Video in Ethernet durch die Leitung und das NDI wird dann aufgefangen auf dem Streaming-Rechner und dort wird nur das Audio davon benutzt und wird mit dem Videostream dann verheiratet und rausgekomprimiert und dann rausgestreamt. Ja, so ist das aufgebaut.
Okay. Also, nächste Woche geht's dann weiter mit Bob programmiert live.
Genau, Teil 2.
Jetzt kommen wir zu unserer neuen Lieblingskategorie, weil sie erst in der 2. Woche vorhanden ist. Was schauen wir nächste Woche? Christoph.
Oh, ihr erwischt mich kalt. Nächste Woche.
Du hast gesagt, du hast noch 2 zur Auswahl. Du hast jetzt fast 2 Stunden Zeit, dir das zu überlegen.
Ich habe 2 zur Auswahl. Von dem einen Film glaube ich, dass ihn einer von euch die nächsten Wochen nehmen wird. Und wenn nicht, nehme ich ihn halt in 3 Wochen, weil er einfach zu naheliegend ist. Ich nehme einen anderen Film, der auch naheliegend ist, wegen des Datums. Habt ihr eine Vermutung?
Nö. V wie Vendetta?
Halloween?
Ja, genau, Halloween. Ist da bei euch was reingespült worden? Ich gebe euch einen Tipp, es ist Netflix.
Gar nicht.
Nee.
Wir schauen Vampires vs. The Bronx auf Netflix.
Aha. Stefan jubiliert, dass er ein Horrorfilm
ist. Ein Jugendabenteuer-Vampirfilm. Ist nicht so richtig Dings. Ich habe ihn schon angeschaut, also so angefangen, aber noch nicht ganz geschaut. Und wie ich das bisher einschätzen kann, ist es entspannte Jugendabenteuer mit ein bisschen Vampir-Dings.
Okay, sag nochmal den Namen, ich habe schon wieder vergessen.
Vampires vs. The Bronx.
Okay. Die ganze Bronx gegen die Vampire.
Genau.
Okay, ja, dann
Mal los.
Schauen wir das mal.
Genau, und wenn ihr zu Hause vorbereitet sein wollt auf die nächste Folge, dann schaut das halt auch.
Auf Netflix hast du gesagt, gell?
Genau. Mhm. Ich befürchte, wir werden da nicht alle 10 Punkte geben. Oder wie viele Punkte hast du heute gegeben, Bob? 9, glaube ich, gell?
Ja, 9.
Das kannst du ja beim Anlegen des Artikels entsprechend anpassen, Christoph, dass das alle 10 haben.
Ich habe vorhin überlegt, haben wir jemals einem Film so viele Punkte gegeben wie diesmal? Ich glaube nicht, oder? Dass wir alle wirklich 9, 10, 10, das ist ja krass, oder?
Selten, ja.
Ich glaube, also das kann ich mich nicht erinnern, welcher Film das gewesen sein sollte. Keine Ahnung, gab es vielleicht schon mal, aber also es ist schon, ja, derb. Nun gut.
Definitiv.
Mal gucken, ob Vampires vs. The Bronx.
Das klingt gleich nach einem fantastischen Film.
Ja, das klingt vor allem nach einem Haufen Bourbon.
Ich hatte eine ähnliche
Menge mal die Flasche
von diesem,
auf.
Von diesem Rum hier. Wir sollten einfach diese Sendung beenden, sonst sage ich noch Sachen, die ich nicht sagen will.
Bob, bevor ich das im Artikel schreibe, sag mir doch nochmal, wie dein Drink hieß. Das habe ich nämlich vergessen.
All in.
Ach, natürlich. Klar. Gut.
Also, Vampire versus der Diaries. Diese Folge endet an dieser Stelle. Nächste Folge geht's um Vampire und ihr müsst alle Musicals schauen. Das ist, glaube ich, das Fazit dieser Sendung.
Unbedingt.
Auf jeden Fall. Es ist so,
so
toll.
Gut. Es ist einfach ein Muss. Es ist relevant. Man muss das gesehen haben, finde ich.
Dafür lohnt sich es einfach, diesen Testmonat von Disney Plus zu kaufen. Also kostet ja nichts.
Klicken. Abonnieren.
Klicken. Ja.
Es gehört einfach zur Allgemeinbildung. Und zwar nicht nur zur amerikanischen, sondern das ist einfach grandios. Es ist musikalisch grandios und auch von allem anderen. Es ist einfach super. Schaut das.
Genau. Euch diese Nachricht zu bringen, war uns eine Frage der Ehre und bleibt am Leben, bleibt gesund.
Bam!
So
bei
ähnlich wird auch der Artikel.
Corona.
Corona. Ihr solltet den Artikel lesen, die sind oft sehr
Zombie-Apokalypse.
Naja.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.